Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome, wearing number 47 from Berlin, Tom Kanzak. Servus, Tom.
Hey, Fetzi.
Aufs erste Mal, hey, die Einleitung.
Ja, stimmt. Sonst brauchst du immer so ein paar Versuche.
Sonst brauche ich immer 10 oder 15. Das ist echt überraschend, weil wir haben uns echt schon länger jetzt nicht mehr in dieser Runde getroffen. Und sofort die erste Einleitung gleich getroffen.
Ja, ich glaube, du hast heimlich geübt.
Nee, das war jetzt aus dem Stand. Einfach aus meiner Grundentspannung raus hat das einfach funktioniert.
Ich glaube, du hast die Male, wo es leider dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat, da hast du dann heimlich trotzdem kurz geübt.
Genau, im Kopf auf jeden Fall.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, oh, das entgeht mir jetzt. Also erst die Einleitung und dann natürlich dann die 4 Stunden, die wir über Eishockey quatschen.
4 Stunden hast du dir vorgenommen heute?
Nee, so lang nicht. Aber
ach, schade, ich habe Zeit.
Also sagen wir so, wer sich nicht 1,5 Stunden Zeit genommen hat oder halt, wenn ihr den Podcast auf 1,5-facher Geschwindigkeit hört, wie ich bei deutschen Podcasts, halt dann 1 Stunde oder was, der muss gleich wieder ausschalten.
Ja.
Aber man sieht es ja dann auch danach, wie lang das Ding wird.
Eben.
Wir plaudern wieder über Eishockey. Aber stimmt wirklich, ich habe so eine Tiefenentspannung gerade, weil ich mich sehr darauf gefreut habe.
Ja, ich mich auch. Ich war tatsächlich jetzt, letzte Woche hatten wir mal so telefoniert und da habe ich ja erzählt, dass ich auch lange nicht auf dem Eis war, also so selber gespielt. Und jetzt am Wochenende habe ich endlich mal wieder spielen dürfen.
Oh, schön.
Und da hatte ich so dasselbe Gefühl. So schon beim Anziehen, so in der Umkleide und so dieses Teamgefühl und so, das ist schon mal nochmal was anderes. Da war ich dann auch sehr tiefenentspannt innerlich, aber auf dem Eis dann gar nicht mehr.
Tiefenentspannt, dass du gleich mal die ersten 4 Scheiben im eigenen Drittel verloren hast.
Nein, ich hab an sich ganz gut gespielt. Also wurde mir im Nachhinein gesagt.
Schön.
Ja. Aber wir haben trotzdem verloren. Aber egal. War so von den Spielen, die ich diese Saison mitgemacht habe, und das waren nicht so viele, war das schon sehr gut gewesen.
Stay at home oder Transition die?
Ich versuche ab und zu mal was nach vorn.
Aber dosiert.
Immer so, wie es der Gegner auch zulässt. Wir sind halt leider die Schießbude der Liga. Und unser Transition-Game ist halt auch ziemlich beschissen, um das mal so zu sagen. Und jetzt hatten wir einen Gegner auf Augenhöhe und der hat dann auch mal ein bisschen was zugelassen. Da waren dann die Räume ein bisschen größer. Neutrale Zone war dann nicht immer so eng. Und dann konnte man schon mal den inneren Subban raushängen lassen und mal kurz Vorhand, Rückhand, Deke machen und sowas. Das war schon ganz witzig. Where's aber zum Tor hat es leider nicht gereicht.
Where's your inner PK?
Ja. Yeah.
wenn wir zusammen in einem Paar spielen würden, so würde ich dich wieder wachrütteln. Hey Tom, where's your inner PK? Show me!
So in die Richtung. Du machst ja so einen anderen kleinen Podcast. Da ich gehört, du übst ja gerade für so einen Penalty-Shootout.
Ja.
Vielleicht machen wir einfach two on one. Also zu zweit auf Patrick.
Genau, oder 3-on-1 bräuchte man vielleicht.
Ja, gute Idee.
Ich habe mich da möglicherweise, aber das kann ich ja ganz gut, ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja. Ich glaube nicht. Du kriegst ja gute Tipps.
Vor allem, ich habe jetzt echt wenig gespielt auch in letzter Zeit und habe ich eine Runde beenden müssen, schweren Herzens.
Oh, warum?
Im Outdoor-Rink, die eigentlich vom Brink her sensationell war und von den meisten anderen Leuten, die mitspielen, auch, aber hat so 2-3 Situationen gegeben, die mir einfach nicht gepasst haben und dann habe ich mir gedacht, okay, vor 5 Jahren hätte ich vielleicht noch dagegen gehalten, aber jetzt denke ich mir, der Klügere gibt nach und ja, schone meine Gesundheit. Weil so ein Bänderriss im Knie oder irgendwie was in die Richtung Schulterverletzung kann ich mir leider nicht leisten.
Nee.
Ja, und jetzt habe ich halt noch eine und die ist halt wieder morgen, übermorgen, also am Freitag. Und da bin ich halt dann in Nürnberg, da kann ich nicht spielen, also heißt es wieder in 2 Wochen möglicherweise, weil es dann nur im 2-Wochen-Rhythmus ist. Nee, stimmt gar nicht. Nächste Woche Freitag sieht es wahrscheinlich gut aus, 26. Januar, da bin ich wahrscheinlich das nächste Mal auf dem Eis.
Ja.
Freue mich schon drauf.
Wir hätten Sonntag 18 Uhr, aber da sitze ich leider noch. was heißt leider, ich freue mich natürlich, dann darf ich die Eisbären schauen gegen Köln. Die spielen ja 16:30, dann schaffe ich es nicht rechtzeitig zur Halle, das ist ein bisschen ärgerlich.
Schönes Spiel, könnten mal wieder gewinnen, die Eisbären, ne?
Ach ja, du. Ich glaube, und dann steigen wir, glaube ich, dann direkt mal ein. Ne?
Ich wollte dir noch sagen, warum ich tiefenentspannt bin.
Ja, erzähl. Entschuldigung.
Also ich habe mir jetzt heute zum Beispiel zum ersten Mal, glaube ich, oder zum zweiten Mal für diesen Podcast ein kleines Bier mitgenommen. 03. Tegern sehr hell. Aus dem Süden. Proste dazu. Nach Berlin in die Hauptstadt. Und ich habe mich echt gefreut, weil es ist so, wenn ich sonst am Mikro bin, dann bin ich muss ich jedes Mal vorbereitet sein. Also das nehme ich mir immer halt vor. Ich will das nicht ohne Vorbereitung im Mikro sprechen. Und hier bin ich natürlich auch vorbereitet im Sinne von, ich habe halt Eishockey geschaut, habe mir Gedanken gemacht und weiß, dass ich mit dir drüber quatschen kann, aber es ist irgendwie entspannter. Also und das ist einfach schön, dass es halt keinen Druck gibt irgendwie. Also ich spüre sonst den Druck auch nicht, wenn ich im Mikro spreche, das wäre jetzt zu viel, aber hier ist es einfach schön zurückgelehnt im Stuhl mit einem kleinen Bier und mit der Leitung nach Berlin.
Bei dem Bier musst du aber aufpassen, nicht, dass die Leute noch denken, wir wären die Shorthanded News.
Nee, das wollen wir denen natürlich nicht klauen. Das ist natürlich.
Die haben auch wunderbare Biertipps, also da können wir gar nicht mithalten, glaube ich.
Ja, ich bin ja da so der Purist, was Bier anbelangt. Also helles und Weißbier und Pilz. Und das war es eigentlich bei mir schon. Also wenn es dann so ein bisschen ausgefallener wird, ist mir das schon wieder zu unbierig.
Ich finde da, glaube ich, sehr langweilig. Berliner Pilsner und Astra trinke ich viel. Und also viel heißt dann auch viel im Verhältnis, ich trinke halt nicht so viel Bier. Ich bin mehr so der Gin Tonic Typ oder so. Deswegen, ja. Aber habe ich heute auch nicht hier. Ich habe Kaffee, tatsächlich.
Oh, stellst du auf eine lange Session ein, oder?
Ja, ich trinke so viel Kaffee, wie die Shorthanded News Bier trinken.
Ja, schau deine News, Grüße.
Auf jeden Fall. Wir haben uns ja so ein bisschen den Rang abgegraben.
Wie meinst du?
Eine Zeit lang, als wir noch häufiger podcasten konnten, wir haben ja gesagt, warum, also bei der letzten Ausgabe, wer erinnert sich noch, dass es halt ein bisschen schwieriger wird in diesem Jahr oder in dieser Saison. Aber eine Zeit lang habe ich uns immer so, wenn ich es irgendwem erzählt habe, was ich so mache, und dann habe ich mal Hockey Buddies immer so mit Merrick vs. Wyschynski verglichen. So zwei Eishockey-Journalisten, Moderatoren, so, die sich regelmäßig, unregelmäßig treffen und sich über Eishockey unterhalten, und dann irgendwann, ja, ist die Sendung halt vorbei. Und so diesen Vibe, finde ich, hat die Shorthanded News. Also kann man nur empfehlen, wollte ich damit sagen. Hör ich gerne. Auch wenn es mir ein bisschen zu viel Düsseldorfer IG ist.
Ist halt, mein Gott, ist halt so, weil wir halt, ja, sind halt DEGler.
Eben. Mhm. Aber so bekommt man ja auch einen schönen Einblick.
Genau, also
ganze Runde.
Ich habe die heute gehört, im Auto. War eine gute Länge. In dem Fall war es, glaube ich, so eine Stunde. Ja. Wie gesagt, ich höre immer dann halt deutsche Podcasts tatsächlich mittlerweile auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Da kriege ich dann mehr. Es sei denn, ich muss mich da, also wenn Sportpodcasts sind, wenn ich Politik höre, dann kann ich dem nicht folgen in 1,5-facher Geschwindigkeit. Das ist mir dann zu schnell. Dann mache ich halbe Geschwindigkeit. Nee, dann mache ich normale Geschwindigkeit. Ja, genau. Ja gut, haben wir irgendwelche aktuellen Themen? Nee, eigentlich nicht, oder?
Ich muss jetzt, wenn wir schon über die Shorthanded News sprechen, dann müssen wir ganz kurz noch schnell das neue Projekt von Sven Metzger, der ja auch schon bei uns zu Gast war, Eiszeit FM, müssen wir auch noch erwähnen. Kann man auch abonnieren. Schwerpunkt Adler Mannheim. Und ja, weil er uns auch immer wieder bewirbt und sagt, wir sind sein Lieblingspodcast, kann man das mal hier auch dann auch so mal auf den Tisch legen und sagen, hier, das könnt ihr euch auch mal mitnehmen.
So ist es. Eiszeit FM, auch Soundcloud und auf iTunes. Adler Mannheim und mehr. Schaut deine News, Düsseldorfer EG und mehr. Gibt es eigentlich einen Podcast zu den Eisbären Berlin von dir?
Mir noch nicht.
Eisbären Nerds FM oder so?
Nee, aber ja. Ich plane was. Aber ich plane da schon länger dran. Momentan ist das schwierig, aber ich will da schon was machen und ich möchte das schon eher auch in dem Stil machen, dass man sich persönlich trifft und persönlich miteinander redet. Und das gestaltet sich dann hier und da noch ein bisschen schwierig.
Ist gut, ich komme gerne.
Ja, okay. Wo treffen wir uns in Nürnberg?
Nee, machen wir Berlin, geht ja mittlerweile in 4 Stunden, habe ich gehört.
Manchmal.
Manchmal, wenn es gut läuft.
Ja.
Also wenn ich bis ich in München bin, brauche ich schon mal 1 Stunde und dann und dann noch 4 Stunden.
Ja, du, von mir aus gerne. Was würdest du denn zu den Eisbären aktuell sagen?
Also aktuell, jetzt am vergangenen Wochenende, habe ich wenig gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich unterschätze sie immer noch. Also mein Finaltipp ist eigentlich schon längere Zeit München-Nürnberg. Und es kristallisiert sich ja auch so ein bisschen raus, dass die auch die Position in der Hauptrunde einnehmen, dass das möglich ist. Ja, aber also ich habe mich zwischendrin echt erwischt, dass ich mir gedacht habe, ja, Berlin, okay, die mischen jetzt da mit. Und ja, die haben auch eine gute Mannschaft, aber ganz bis ins Finale wird es nicht reichen. Ich glaube, da kann ich mich auch täuschen. Ich weiß nicht, ob jetzt dieses Wochenende, das kannst du sicherlich besser sagen, so ein kleiner Durchhänger ist oder ob sich das schon ein bisschen länger angedeutet hat, dass es halt, ja, vielleicht so ein klein bisschen über Niveau war, was sie dann wirklich gezeigt haben.
Es war, also meiner Meinung nach war es eigentlich das, was sie gespielt haben, war schon das, was ihrem Niveau entspricht. Also sie hatten ja auch mal hier und da immer wieder Ausreißer nach unten. Ich glaube, das letzte Wochenende war jetzt tatsächlich einfach mal so der kleine Tiefpunkt, den jede Mannschaft so im Laufe der Saison hatte. Ich mit München hatte einen kleinen Hänger.
3 Niederlagen in Folge, ja.
Ja, ein kleiner Hänger. Also das ist schon eine große Krise bei München,
ja,
3 Niederlagen in Folge.
Das war vor den 16 Spielen jetzt, von denen sie 14 gewonnen haben. Und ja. Einmal noch gepunktet bei der Niederlage gegen Ingolstadt. Aber ja. Also da war schon eine gute Reaktion uns auch auf den Hänger. Aber es war ein Hänger, ja, klar, mit 3 Niederlagen.
Also gerade bei den Ansprüchen, die man in München hat, ist, glaube ich, jede Niederlage schon eine mittelgroße Krise. Also dann Nürnberg hatte einen Hänger. Die haben jetzt, glaube ich, auch 3 Spiele in Folge verloren, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau. Ja.
Und das ist dann, wenn man das so will, bei denen die zweite Mini-Krise in der Saison. Also die haben jetzt auch nicht komplett über die Hauptrunde bisher komplett überzeugen können. Ich glaube, jetzt ist gerade bei den Eisbären so ein bisschen der Wurm drin. Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Berlin ist halt leider momentan so ein bisschen die Situation unter einigen Fans so, dass es jetzt in den Medien darum ging, dass der Vertrag mit Uwe Krupp verlängert werden soll. Und dann direkt im Anschluss kommen diese 2 Niederlagen, in denen sie wirklich auch nicht gut gespielt haben. Gerade gegen Ingolstadt am Freitag, das war halt wirklich über 60 Minuten gar nichts. Und gegen Mannheim haben sie genau da weitergemacht, zumindest ja bis zum 3-1. Und dann kam diese Situation mit David Wolf, die Mannheim dann mehr geholfen hat als den Eisbären. Und da wird dann jetzt schon wieder Uwe Krupp in...
Wie bitte? Die Situation, die dir gar nicht gefallen hat. Beziehungsweise wahrscheinlich allen Eisbären-Fans, oder?
Ich glaube, vielen Fans auch außerhalb von Mannheim hat das wahrscheinlich. Und Mannheimer Fans kann das, glaube ich, auch nicht gefallen haben, weil er danach duschen gehen durfte und bis dahin eigentlich, fand ich, sogar ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Und dann brennt ihm da halt wieder irgendwie eine Sicherung durch, die vielleicht noch angekokelt war von dem Köln-Spiel. Und dann flippt er da halt wieder vollkommen aus. Was man irgendwie verstehen kann, wenn er der Meinung ist, dass da seinem Kumpel Plachter irgendwie Unrecht getan wurde. Aber auf der anderen Seite, das kannst du halt nicht bringen. Und das ist mir auch egal, ob das gegen die Eisbären passiert ist oder wenn es, also die Situation gegen Köln war ja eine ähnliche, wo ihm einfach irgendwie eine Sicherung durchgebrannt ist. Und ich glaube, das kann Mannheimer Fans nicht gefallen.
Also gegen Berlin war es der Vorschlag gegen wer war das am Boot? Das war Richmond, oder?
Shepard.
Nee, Shepard. Ja. Und gegen Köln dieser Slash gegen Moritz Müller. Wobei ich bei Müller noch eher der Meinung, also da, das war so irgendwie aus der Drehung raus. Also da vielleicht nur ein bisschen mehr, ja, im Affekt. Als wenn
ja, da halt kriegt er auch den Stockschlag auf die Wade von Ovira kurz vorher.
Ja. Ja, also um auf diesen Negativlauf dann nochmal zu kommen, Mini-Negativlauf, ich glaube halt auch, dass, also genau die 3, die du genannt hast, München, Nürnberg, Berlin, sind halt die, bei denen man nach 2 oder 3 Niederlagen in Folge halt so mit den Achseln zuckt ein bisschen und sagt, ja, passiert da mal in der Saison. Da ist es, das ist noch kein Negativlauf. Da weiß man, okay, da kommt jetzt wieder eine Reaktion. Relativ bald. Und bei allen anderen würde ich da schon irgendwie sagen, was ist da los? Ja? Und wir dürfen nicht vergessen, dass Berlin gegen Ingolstadt und Mannheim halt gespielt hat, die halt momentan einen guten Lauf haben und halt, ja, Ingolstadt auf die Top 6 und Mannheim auf die Top 10 auch was aufzuholen hat. Und Berlin halt zumindest die komfortable Situation unter den Top 3 jetzt hat, denn da wird sich ja nichts mehr dran ändern, denke ich mal.
Ich glaube eben auch, und das spielt dann vielleicht auch so eine Mini-Rolle dann mit rein. Also ich glaube, der Platz 3 ist relativ sicher. Das wissen die Spieler auch. Was halt dann hier und da ein bisschen erschreckend ist, ist halt dann das Auftreten, dass er, also gegen Ingolstadt, das war dann teilweise wirklich wie so ein leichtes Ergeben. Da kam halt dann wirklich gar nichts mehr. Gegen Mannheim haben sie es halt irgendwie versucht, hatten ja dann auch eine relativ gute Phase, mal so, wie ich meinte vorhin, so um das 3-1 durch Olver rum, und dann haben sie halt dann auch wieder den Faden verloren, und dass sie halt jetzt in Überzahl seit 4 oder 5 Spielen kein Tor mehr schießen konnten und dass es wieder nicht funktioniert. Zwischenzeitlich lief es ja dann mal wieder besser. Aber also insgesamt ist das halt alles noch nichts, und da, ja, ich glaube, da wird die Olympiapause ganz gut helfen.
Hm. Ich habe jetzt vorher gesagt, wahrscheinlich ist das Finale für mich München-Nürnberg. Ich, das ist halt einfach so, das überlege ich mir im Laufe einer Saison immer wieder. In der letzten Saison war es für mich ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Aber also, ich glaube, es können wieder sehr interessante Playoffs werden. Ich hoffe, interessanter als in der Vorsaison. Also ich glaube, dass die Münchner dieses Mal ein bisschen mehr Probleme kommen, da überhaupt ins Finale zu kommen, und dann also so wie die letzten beiden Jahre, so ein Durchmarsch, glaube ich, wird's nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass halt dann irgendwie, also jetzt klar die Top 3 mit München, Mannheim und mit München, Nürnberg und Berlin. sorry, war ich noch in der letzten Saison. Dann Wolfsburg immer gefährlich in den Playoffs. Köln, die jetzt wieder kommen, Schwenningen, Iserlohn, so ein bisschen, die große Unbekannte, Mannheim, wenn die noch einen Lauf haben und dann in die Playoffs kommen, dann werden die auch gefährlich. Also ich glaube, da darf man sich durch die Tabelle auch nicht so blenden lassen dann. Lasse ich mich auch nicht. Ich sage nur, am wahrscheinlichsten aktuell für mich halt.
Die Tabelle ist ja dann auch nach 52 Spielen nichts mehr wert.
Genau, nur noch für vielleicht mal, wenn eine Serie über 7 geht, halt dann das letzte zu Hause. Ja. Das glaube ich, ja, ist schon was wert. Oder halt auch Heimvorteil komplett durch die Playoffs durch. Hat man ja bei München jetzt in den letzten beiden Jahren gesehen. Auch wenn sie es vielleicht nicht gebraucht hätten. Aber wenn es einmal enger wird, dann brauchen sie es vielleicht auch. Also zum Beispiel letztes Jahr im Halbfinale gegen Berlin hat ihnen das Heimspiel mehr, sage ich jetzt mal, der Start zu Hause sicherlich gut getan, den Münchnern. Und das war ja auch eine Serie, die dann am Ende, kann man sagen, die war klar, aber die war nicht klar. Also, wenn man jedes Spiel gesehen hat.
Nee, das stimmt. Aber da hat ihnen vielleicht auch geholfen, dass sie davor die Runde gegen Bremerhaven relativ leicht durchmarschieren konnten.
Genau, und dafür hat ihnen wieder geholfen, dass sie Erster sind geworden sind in der Hauptrunde.
Das stimmt, ja.
Ich habe ja vorhin mal so ein bisschen geschrieben, so, wir machen ja kaum Planung, aber so grob, über was wir sprechen wollen, da sprechen wir uns schon ab. Spektakulärster Spieler der Liga, habe ich mir in den letzten Wochen so ein paar Gedanken gemacht, oder habe ich auch gefragt, dass du dir da vielleicht Gedanken machen könntest. Spielt der für dich in Berlin?
Nicht wirklich. Ich weiß, ich hatte mal gesagt, dass ich Sean Backman sehr, sehr spektakulär, oder ja. Also ich hatte dann so scherzhaft gesagt, ja, Sean Backman müsste ja der spektakulärste Spieler der Liga sein, ist er aber nicht, weil er dann auch, der hat dann auch Spiele dabei, wo er dann mal abtaucht und wo man ihn dann nicht sieht, was aber nicht schlimm ist, weil er ja dann trotzdem immer wieder seine Tore schießen kann und vielleicht das auch so ein bisschen sein Erfolgsrezept ist, dass er halt dann mal nicht auffällt und dann steht er plötzlich wieder richtig. Also mir ist auch jetzt schon bei einigen Heimspielen auch aufgefallen, wie er versucht so ein bisschen, gerade wenn die Eisbären sich vorne festsetzen, wie er versucht, sich so ein bisschen freizulaufen und dann gerade so ein bisschen im Rücken der Verteidigung zu verstecken und da vielleicht dann also auf den Pass zu warten. Und deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt in seine Richtung geben. Ich würd gerne erstmal deinen Tipp abwarten. Weil du hast dir, glaube ich, da mehr Gedanken drum.
Nee, also ich, also Also ich sehe ja München sehr, sehr oft, ehrlich gesagt. Ja. Und ich finde halt, die haben keinen spektakulären Spieler, was halt wieder eigentlich für München spricht, ja, weil die halt einfach, die spielen halt einfach ihr Ding irgendwie so. Das ist halt nicht spektakulär und das ist halt auch nicht die Spielweise und auch nicht das System von Don Jackson. Das hat mit spektakulär nichts zu tun. Das hat einfach, das ist einfach gut, ja. Und halt, und jeder hat seinen Job in der Defensive und jeder weiß, was zu tun ist in der Offensive. Halt klar, schon Kreativität, aber dann würde ich da jetzt keinen irgendwie rauspicken. Klar, die Pässe von Keith O'Coin sind spektakulär, aber für mich ist es halt kein, also ist immer die Frage, was versteht man unter spektakulär? Aber ich glaube, wir haben da schon die gleiche Vorstellung. Einer, wo du halt dann öfter mal sagst, wow, irgendwelche durch irgendwelche Solos oder so oder verrückte Aktionen oder irgendwie sensationelles Skating oder so, da fällt mir in München halt ehrlich gesagt keiner ein. Was jetzt nicht heißen soll, dass...
Da fällt mir einer ein. In München würde mir einer einfallen.
Ja, Brooks Masek. Cahoon, ja, okay, Cahoon. Ja, Cahoon und Masek. Also Cahoon, ja. Cahoon, ja. Ja, ja, stimmt. Cahoon, ja, du hast recht.
Was Hager so, gegen die Eisbären gemacht hat, das war auch ganz groß.
Mhm. Also auch da in den Hockey-Halleluja-Spielen war ich gegen Mannheim im Stadion. Und da hat man halt auch gesehen, also hat schon mal so irgendwie bei den großen Spielen vor großem Publikum, glaube ich, nochmal einen zusätzlichen Gang und macht alles schon in einer höheren Geschwindigkeit als die anderen, ja. Masek ist auch nicht mehr so spektakulär, wie er schon mal war, was aber auch, glaube ich, dann für seine Entwicklung spricht, weil er halt einfach auch Penalty Killer ist und auch defensiv arbeitet und dann halt vorne nicht mehr diese Wow-Aktionen hat, also nicht mehr so oft, aber immer noch ab und zu mal eine auspacken kann. Was ist mit John Mitchell in Nürnberg?
Habe ich ehrlich gesagt zu wenig von gesehen, aber alles, was ich von ihm sehe, ist schon stark.
Ja, vor allem, er hat jetzt gerade die Statistik aufgemacht, also er punktet echt gut. 27 Spiele, 24 Punkte, 9 Tore, 15 Assists, also fast ein Punkt pro Spiel. Und den habe ich auch noch nie im Stadion gesehen, Freitag dann halt. Freue mich auch schon drauf.
Ja.
Ansonsten so also ein bisschen die Tabelle durchgehen, die anderen Mannschaften. Was ist mit Marcel Müller zum Beispiel? Würdest du den als spektakulär bezeichnen?
Ich finde, Marcel Müller ist für mich, also der muss auf jeden Fall mit nach Olympia. Marcel Müller ist ein Spieler, den sollte man nicht vergessen, wenn man den Olympiakader nominiert.
Tja, ist aber jetzt passiert. War jetzt noch nicht die Überleitung zum Olympiakader, obwohl es sehr gut passen würde. Aber also der schon hat schon was Spektakuläres auch.
Ich mag ihn, ja. Ist ja auch einer, der kommt ja hier aus Berlin. Hält sich im Sommer ja auch immer wieder hier fit, veranstaltet hier tatsächlich sogar auch jeden Sommer oder fast jeden Sommer ein Inline-Hockey-Turnier mit seiner Truppe und seine Spielweise ist einfach toll. Also allein in Krefeld, ich meine, die Reihe Müller, Pieta und Umicevic ist das, glaube ich, in der Regel. Das ist schon eine tolle, also eine sehr gute Reihe, die kann man sich sehr gut angucken.
Ja. Es war zwischenzeitlich Caron, bis der sich verletzt hat. Das war dann fast noch ein bisschen.
Ja.
Noch ein bisschen spektakulärer. Ja, das stimmt schon. Ja. Fällt dir sonst, hast du sonst noch einen spektakulären Spieler?
Ich glaube, Vokes ist auch so einer, den man gerne mal vergisst.
Es gibt aber
weil er halt in Wolfsburg spielt und ich glaube, die Aufmerksamkeit nach Wolfsburg nicht so häufig, nicht das Auge nicht so häufig nach Wolfsburg guckt und du hast es ja letztes Jahr, als wir über die Finalserie gesprochen haben, hast du es ja auch immer gesagt, Vokes ist halt einer der, wo andere Spieler den einfachen Vorhandpass spielen, ist Vokes eher derjenige, der nochmal einen Schritt macht und den spektakulären Rückhandpass und den dann meistens auch erfolgreich spielt.
Aber halt
insgesamt
auch
insgesamt die Art und Weise, wie er spielt, mag ich halt.
Genau, aber halt spektakulär, aber trotzdem halt. Es gibt ja auch diese, trotzdem gut, es gibt ja auch die, die spektakulär sind, aber die Scheibe halt dann bei dieser spektakulären Aktion verlieren.
Ja.
Vogue spielt aber nicht so eine gute Saison wie letztes Jahr. Also der hat so einen kleinen Hänger zwischendrin gehabt, hat sich möglicherweise jetzt wieder erholt, aber der stand ja sogar mal als Streichkandidat dann als überzähliger Ausländer zur Debatte. Da habe ich mir auch gewundert, was da los ist, aber ja, hatte dann halt eine schlechte Phase. Ja, das waren schon ein paar Kandidaten. Was ich irgendwie gut finde, ist, dass es keinen spektakulären Verteidiger gibt. Also im Sinne von Jesse Blacker spektakulär. Also unter den Top-Verteidigern. Wenn du dir anschaust, das sind alles Seidenberg, Ehrhoff, Aronson, Dehner, Sagt mir ein Berliner noch dazu.
Berlin hat kein, na, Dupont ist für mich halt so.
Ja, aber das sind alles so, weißt du, da ist kein Jesse Blacker dabei. Weißt, ja, so, das ein, so ein Gambler.
Da ist jetzt übrigens aus dem Vorgespräch, da ist er nämlich für das nächste Thema dann schon.
Mein, da ist er. Der unterschätzteste Spieler der Liga.
Ja, ich will noch zu den Verteidigern kurz was sagen. Ich, weil ich ja eben Vokes gesagt habe, den Spieler, der in dieser Saison vielleicht ein bisschen zurückgefahren hat, weil es nicht mehr ganz so spektakulär spielt wie letzte Saison, Konrad Abitzhauser wäre es, glaube ich, bis ja eigentlich in der letzten Saison gewesen und überrascht mich, dass er diese Saison jetzt auch nicht so stark auffällt.
Ja.
Aber der wäre so einer, wo ich sage, das könnte der überraschende Verteidiger, der super starke Verteidiger, weißt du, also der auffällige Verteidiger sein, den man in der Liga vielleicht braucht. Ich glaube, also irgendwie spricht das für mich nicht wirklich für die Qualität der Liga, dass man da nicht so einen herausstechenden Verteidiger hat.
Ja, aber bei den Verteidigern finde ich es eigentlich ganz gut, dass es den spektakulären nicht gibt, sondern dass die halt, also Abelshauser könnte das, glaube ich, auch noch spielen. Aber der spielt halt jetzt mit Seidenberg zusammen und der hat halt auch einen Offensivdrang einfach. Dann hat halt Abelshauser eine andere Rolle jetzt in dieser Saison. Und aber spielt dann die Rolle auch gut. Er spielt halt bei weitem nicht so dominant wie in der Vorsaison, aber muss er halt dann auch nicht. Neben Seidenberg. Es funktioniert ja trotzdem. Und ja, ich finde halt so gute, aber nicht spektakuläre Verteidiger, die schaue ich halt einfach gerne.
Die aber halt, du guckst auch gerne in Eric Hartson zu.
Ja, aber halt auch nur, weil er das halt dann auf einem ganz anderen Niveau macht. Ich mag halt nicht, wenn einer so tut, als wäre er Eric Carlson.
Okay.
Eric. Bin ich schon wieder bei also dir. Eric Carlson.
Eric du Carlson. Guckst halt lieber Eric Carlson und weniger Tom Kanzok.
Tust du manchmal so, als wärst du Eric Carlson.
Na, ich hab's ja vorhin gesagt.
Ja, aber.
Meinen inneren PK Subban rauslasse oder halt meinen inneren Eric Carlson.
Naja, nein, das, bei dir ist es okay.
Okay.
Ich find's cool, wenn du spektakulär spielst. In der Bierliga ist es ja auch wurscht, wenn man die Scheibe verliert im eigenen Drittel. Gibt's höchstens,
ja, das sagt mal mein Mannschaftskollege.
Ja, genau. Genau, gibt's höchstens einen Anschiss, aber es wird dann nicht breit diskutiert in den 100.000 Eishockey-Podcasts, die mittlerweile in Deutschland zu abonnieren sind.
Zum Glück nicht, nee.
Also unterschätztester Spieler der Liga? Haben wir jetzt spektakulären gefunden? Nicht klar. Also bei Cahoon gebe ich dir recht. Das ist vielleicht auch der aus diesem sehr disziplinierten, ans System sich haltenden Münchner Kader raussticht. Der hat einfach nochmal irgendwie so eine crazy Aktion auf jeden Fall bringen kann.
Ja, und ab und zu dann im Penalty-Schießen auch mal sein kann.
Bei Cahoon würde ich immer verhindern, dass er was mit seiner Rückhand macht, weil da hat er ja letzte Saison gesagt, er hat zu viel Vertrauen in seine Rückhand. Und jedes Mal, wenn der Penalty schießt, denke ich mir, er macht das über die Rückhand. Und er macht es dann auch meistens.
Ja, unspektakulärster Spieler.
Nein, nicht unspektakulär, unterschätzt, habe ich gesagt.
Nein, ach so, unterschätzt. Ja. Ich glaube, für mich ist es Mickey Dupont in irgendwie in einer Form. Also zumindest einer der Spieler. Ich glaube, da finden wir auch viele Spieler, die gerade unterschätzt sind. Bei Dupont ist es halt, er kommt halt immer, wenn man so über die Top-Verteidiger der Liga spricht, fällt der Name Dupont da, glaube ich, nicht. Und ich würde ihn trotzdem, wenn ich ein Team zusammenstellen würde in der DEL, würde ich Dupont trotz seines hohen Alters immer noch mit dazu nehmen. Ist halt ein Verteidiger, der klar seine Stärken in der Offensive hat. Ja, auch unter den Verteidigern der DEL die meisten Schüsse bisher Richtung Tor abgegeben hat. Aber auf der einen Seite denkt man, ja, der schießt dann halt viel und der macht nicht viel für die Mannschaft. Aber wenn man ihn dann spielen sieht, das sind halt oft sind das wirklich richtig, also wirklich gute Schüsse, die entweder direkt für den Abpraller bestimmt sind, die in Verkehr vorm Tor geschossen werden, wo dann vielleicht ein Rebound entstehen kann. Oft sind es so eine Art Schusspässe, Slap-Passes, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch, also so angetäuschte Schüsse, die halt eigentlich als Pass gelten. Oder die halt passen.
Schusspässe, oder?
Ja.
Würde ich sagen, ja. Slap-Pass. Weiß ja jeder, was wir meinen.
Ja, eben. Und ja, im Aufbau halt auch ein sehr, 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 sehr guter Spieler, der da kaum Fehler macht, der ein sehr guter Schlittschuhläufer ist und ich sehe ihn immer gerne. Das Einzige, was ich ihm negativ ankreiden würde, ist, dass aufgrund seiner sehr guten Spielweise und seines Offensivdrangs entwickelt sich Jonas Müller nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber die beiden zusammen als Paar gefallen mir sehr gut. Und Mickey Dupont, da genieße ich jedes Spiel, was man mit ihm noch bekommt, weil er halt schon relativ alt ist und wahrscheinlich die Karriere auch nicht mehr ewig gehen wird.
Was, der ist ja schon 40 oder irgendwie so schon dran, oder? 39?
Na, 36, glaube ich, ne?
Echt? Ah, okay.
Ja.
Weil er halt schon so lange spielt in der Liga oder halt schon, ja, schon zwischendrin mal wieder weg war.
Der erste Meisterschaft war er dabei.
Ja, genau.
Also,
ja.
Das sagt, glaube ich, hey.
Schau mir schon nach, wie alt er ist. Ich hätte den echt noch ein bisschen älter als 36. 80er Jahrgang, stimmt. 37.
Na.
Ja. Wird's im April 38. Ja, und noch nicht so ewig alt, ne? Gibt's schon.
Nö, und gerade als Verteidiger und ich glaube auch in der DEL kann man da das, glaube ich, alles noch ein bisschen rauszögern, aber wie gesagt, ist halt. Ach ja, und dass er, der ist ja auch nur 1,77, ne? Wenn man so mit ihm redet, dann mal so in der Mixzone oder sowas, ist halt auch ein unfassbar netter Mensch. Mhm. Einfach so, also man merkt ihm dann auch an, dass er dieses ganze Mediending halt irgendwie nicht so wirklich mag. Aber er ist halt unfassbar freundlich und ja, also es deckt sich mit dem, was er auf dem Eis bringt. Das ist dann halt auch so, wenn man so mal so ein bisschen die Persönlichkeit reinschnuppern kann.
Mhm. Hauptrundentore in der DEL. 10, 11, 11, 10, 9 und jetzt 7. Bis auf die Vorsaison immer zweistellig.
Ja, wird er auch diese Saison knacken.
Bringt schon was, dass er die Scheibe beim Schuss aufs Tor bringt.
Ja. Wer ist es denn für dich? Oder einer für dich?
Also wer mir jetzt in, ich hatte jetzt zweimal die Schwenninger Wild Wings im Stadion und ich finde, dass Will Acton immer noch so unterschätzt wird. Der ist zwar jetzt, der ist jetzt wieder unter den Topscorern, hat der letzte Saison keine gute Saison. Hat ja dazwischen drin, also zwischen 15-16 und 16-17 seine Tormaschine Damien Fleury verloren, den hat er jetzt wieder zurück, aber in der Saison ist es halt echt auffällig, dass der, weiß ich nicht, mit wie vielen Stürmern der schon zusammengespielt hat. Am Anfang ja mit Höflin, dann zwischenzeitlich mit Rec Pocula, jetzt wieder mit Fleury und irgendwie immer, wenn sie mit Acton zusammenspielen, die Stürmer, dann machen sie halt ihre Buden und wenn sie dann wieder in eine andere Reihe kommen, dann sind es einmal ein paar Spiele ohne Tor, weil der halt einfach. Ja, der ist halt auch nicht spektakulär, finde ich, aber das hat immer, wenn der auf dem Eis ist, was passiert was. Und er spielt einfach durchdachte Pässe. Er hat jetzt 17 Saisontore gemacht, das heißt, da schon jetzt einen Bestwert aufgestellt. Aber ja, setzt halt seine Stürmer gut in Szene und hat halt gerade, ich habe da das Spiel gegen, das war Heimspiel gegen München, das haben sie knapp verloren, jetzt letzten Freitag. Da waren sie davor, haben sie gegen Düsseldorf gespielt unter der Woche, da hat er halt zwei Powerplay-Tore mit direkten Pässen halt direkt vor den Torraum eingeleitet, wo halt dann, wer war es, Hult einmal und wer war es, zweite Mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr, einfach nur einen Schläger hinhalten mussten halt. Fleury, glaube ich, war das andere Mal. Und dann hat er gegen München halt schon wieder einen direkten Assist gehabt. Und ja, der hat ja nach seiner richtig starken Saison, als er bester Assistgeber war, 15-16, hatte der, glaube ich, ein paar Angebote auch von größeren Clubs, hat dann aber in Schwenningen unterschrieben bis 2019 und ich habe ihn dann auch mal im Interview gefragt, ja, was ihm da so gefällt und irgendwie ist es halt so ein Typ, der es halt da gerne so ein bisschen ruhiger hat und deswegen halt Schwenningen für den optimal ist. Aber, also, ich weiß da jetzt nichts Konkretes, aber also München hat ja nach dieser starken Acton-Saison dann Matsumoto geholt als guter Scorer aus Augsburg. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch an Acton interessiert gewesen wären. Also ich glaube, dass der auch irgendwie der könnte, glaube ich, bei jeder Mannschaft in der Liga auch spielen. Der spielt halt in Schwenningen und scored auch da, obwohl er halt dann vielleicht mal ein bisschen schwächere Stürmer, Außenstürmer hat. Und das spricht halt schon für ihn.
Hast du das, weil du das gerade mit den Primary Assists gesagt hattest, hast du das dann, also hast du da irgendwie Buch geführt oder also dir das extra rausgesucht oder ist dir das jetzt bei den Spielen nur so besonders aufgefallen?
Ist mir halt, das war halt einfach bei diesen Spielen. Also die haben dann zwei Powerplay-Tore gemacht gegen Düsseldorf und haben sie ja in der Verlängerung gewonnen und da war halt jeweils sein Pass halt von der rechten Seite halt vor das Tor. So, und dann hat er das halt gegen München noch zwei, dreimal gemacht und wenn da irgendjemand halt mit dem Schläger hingekommen wäre, dann wäre der wieder drin gewesen oder gefährlich geworden. Und dann das beim Tor hat er halt einfach aus der neutralen Zone überhaupt nicht spektakulär. Halt ich glaube, an der Mittellinie ungefähr halt einfach einen Rückhandpass gegen zwei öffnen drüber auf die andere Seite. Und Fleury hatte halt dann das 1-gegen-1 gegen Beul und hat ihn halt dann ins Kreuze gehauen an Beul vorbei. Und das sind halt so Aktionen. Ja, das ist halt auch wieder nicht spektakulär, ja, in der neutralen Zone. So ein Rückhandpass. Aber es ist halt die öffnende Aktion gewesen bei dem Tor. Und ja, das gefällt mir halt, wie er das macht. Und ich fand halt auch, wie du jetzt gesagt hast, bei Dupont im Interview, irgendwie halt auch so, ja, zurückhalten, so ganz lässig, ja, keine großen Sprüche, aber halt, ja, nett auch.
Ja.
Also, ich mag einfach, wie der Eishockey spielt, und ich denke auch, dass der halt bei größeren Clubs auch spielen könnte, aber halt irgendwie nicht will. Oder sich halt einfach wohlfühlt in Schwenningen, und ich finde es dann halt auch ganz cool, dass sowas dann, wie jetzt in dieser Saison, auch belohnt wird.
Auf jeden Fall. Ich habe wegen dieser Primary Assist und erster, zweiter Assist, da hatte ich mal für die Eisbären mal geschaut, wie sich das in dieser Saison so aufgeteilt hat. Und dann ist mir eine interessante Zahl so ins Auge gesprungen. Das ist bei Nick Pedersen, der hat ja 22 Assists diese Saison bisher gesammelt. Mhm. Und davon waren 17 Assists der Primary Assist.
Hast du das mit Eye-Test oder hast du es über die Statistik gemacht?
Ich bin Spiel für Spiel nochmal jedes Tor durchgegangen, ja, und habe dann immer erster, zweiter Assist mir dann, ich habe so eine Liste, die sieht so ein bisschen aus wie diese Gamesheets, die man sonst, ja, so bekommt.
Aber hast du es nur für die Eisbären, also nur in Anführungsstrichen für die Eisbären, oder?
Ich habe es bisher nur für die Eisbären, ja, weil muss halt wirklich jedes Spiel reingehen.
Genau, also das ist halt, man muss es halt tatsächlich auch dann tracken im Spiel, weil mir ist es jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass die Assists einfach dann entweder gar nicht stimmen in der Statistik oder halt vertauscht sind, also irgendwie. Es ist halt dann, also gerade bei dem Spiel habe ich dann, bei diesem Spiel gegen München habe ich mir dann auch nochmal die Statistik von dem Spiel gegen Düsseldorf angeschaut, von Schwenningen, und da war, glaube ich, Acton jeweils halt zweiter Assistgeber, obwohl es halt sein letzter Pass war. Also ich glaube, okay, der Statistik kann man halt einfach nicht hundertprozentig trauen, deswegen nee, muss man es halt sich halt anschauen. Ne? Aber ja, das ist interessant. Also, aber ich glaube, dass halt bei Acton genauso wie halt bei O'Coin halt wirklich sehr, sehr hoher Anteil dieser Assists halt einfach Primary Assists sind. Also ein O'Coin spielt ja auch gern diesen letzten Pass, ob in Überzahl oder im 5 gegen 5, den er einfach halt auch gut spielt, ja, mit viel, viel Druck und halt genau.
Ja.
Ich erinnere mich da an den Pass auf Masek im Spiel gegen Mannheim, Hockey Halleluja, so komplett durchs Drittel durch vors Tor, wo Masek dann nur schießen muss. Oder jetzt auch in diesem Spiel, das ich kommentiert habe, in Schwenningen eben einfach rüber auf Jeffrey in Überzahl über die blaue Linie gefahren und dann halt einen Pass, einmal rechts geschaut, dann links gepasst, und Jeffrey hatte dann so das halbleere Tor. Ja, das ist halt mehr als ein Assist, sagen wir so. Wenn du halt einen Stürmer so frei spielen kannst, dass er halt dann, ja, eigentlich nur noch Danke sagen muss.
Die Kunst des Passspiels.
Genau.
Auch der Pass von Seidenberg bei dem Tor von Hager gegen die Eisbären.
Ja.
Auch total unterschätzt, weil jeder redet dann über den Move von Hager gegen Müller und dann noch gegen Wehan. Aber Hager hat es ja selber im Interview danach noch gesagt, der Pass war eigentlich das Entscheidende, dass, ja, er da dann den mit Tempo über die Bande bekommen hat und dann wusste, dass Müller wahrscheinlich den Schritt auf ihn zumachen muss, weil er halt committed ist schon in dieser Situation, und auch ein großartiger Pass, fand ich.
Ja, das ist halt auch, der macht halt auch, Seidenberg macht halt auch diese kleinen Dinge. Eben, das ist halt dann auch nicht spektakulär, aber spektakuläres, aber es ist halt genau die richtige Aktion in dem Moment. Und deswegen, ja, das meinte ich halt auch bei unterschätzt. Ich glaube, es gibt viele Spieler einfach in der Liga, die halt nicht so auffallen, weil sie vielleicht auch gar nicht so scoren oder halt dann, ja, einfach nicht diese Wow-Elemente, Wow-Momente erzeugen. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es halt schon ein Wow-Moment.
Gibt es denn einen Spieler, oder kann man das sagen, ohne das irgendwie böse beleidigend zu meinen oder so? Oder, also wahrscheinlich wird sich eher auf die Füße getreten fühlen, aber gibt es für dich einen Spieler, wo du sagst, der ist total überschätzt, überbewertet?
Ne, also für mir zum Moment auf die Schnelle keiner einfallen. Also wenn wir wieder das andersrum drehen, dann finde ich halt zum Beispiel, dass so ein Lalonde, Jean Lalonde in Köln, zwar halt scored ohne Ende und halt seine Tore macht und immer zweistellig und was weiß ich und Powerplay-Tore, aber also der hat halt, finde ich, zu viele Wow-Momente in seinem Spiel. Bis letzte
Positiv
Saison.
Positiv, negativ.
Genau. In der Saison habe ich den echt selten gesehen, muss ich sagen, aber zwischendrin war er sogar mal gar nicht im Kader. Aber das ist halt so ein Beispiel für einen Spieler, wo ich mir denke, ab und zu mal was einfacher machen, auch im eigenen Drittel erstmal die sichere Aktion und dann kannst du im gegnerischen Drittel immer noch, ja, ab der Mittellinie, also dann für die Wow-Momente sorgen. Und aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der überschätzt ist. Das wäre jetzt dann vielleicht zu viel gesagt.
Okay.
Ja. Überschätzt. Nee.
Ja, ist halt, also das klingt auch, glaube ich, härter, als man es dann meint.
Ja,
genau. Vielleicht besser gesagt, ist es halt irgendwie, sein Ruf ist vielleicht besser als das, was er tatsächlich, weiß, also schwierig. Das ist schwierig, das nicht so brutal negativ zu sagen.
Genau, da müsste man vielleicht einen nehmen, der im deutschen Olympiakader steht.
Ich habe tatsächlich einen, der.
Ja.
Bei mir ist es Timo Pielmeier.
Okay.
Ich finde, Timo Pielmeier ist nicht so ein guter Goalie wie das, wie er dargestellt wird. In dieser Saison ohne Frage ein sehr guter Goalie, auch einer der besten Goalies in dieser Saison jetzt, ligaweit betrachtet. Aber ich fand, letzte Saison hätte er nicht, weil der war doch auch im WM-Kader gewesen, ne?
Ja, ja.
Ja, da fand ich, hätte er nicht hingehört. Olympia-Qualifikation fand ich ein bisschen kritisch, ist kritisch gesehen, dass man ihn da nominiert hat. Da habe ich andere Goalies vorhin gesehen und ich glaube, dass Pielmeier auch so ein bisschen von der Meisterschaftssaison profitiert, was seinen Ruf angeht in Ingolstadt. Und
bei Goalies ist es halt einfach auch nochmal eine spezielle Situation, ne? Muss man schon sagen, auch.
Inwiefern meinst du das?
Ja, also was halt, wenn das Thema ist, überschätzt oder Beurteilung von Goalies, finde ich halt immer extrem schwierig.
Ja, okay.
Also.
Goalies können sich halt leicht einen Ruf erarbeiten.
Ja, genau.
Das ist halt eine gute Playoff-Serie oder ein gutes Playoff-Jahr. Und schon bist du der beste Goalie der Welt.
Ja, und du denkst halt oft auch, wenn du halt dieses gute Jahr hattest als Goalie, dann denkt man sich, okay, also der hat es ja drauf. Das kann jederzeit wiederkommen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass es halt nicht mehr wiederkommt.
Jonathan Quick zum Beispiel. Ja. Das ist für mich immer das Paradebeispiel für einen Goalie, der einen besseren Ruf hat als das, was er aufs Eis bringt.
Naja, wobei der hat sich von seinem Hänger ja dann doch auch wieder erholt gehabt, oder?
Ich habe ja, also bei Quick zu bleiben, der ist ja auch kein schlechter Goalie. Ich will auch nicht sagen, dass Pielmeier ein schlechter Goalie ist. Ich meine halt einfach nur, dass bei Quick hat immer dieses extrem athletische Spiel für mich darüber hinweggetäuscht, dass er halt sehr oft out of position war, dass er überaggressiv gespielt hat. Und dann hat er halt die Athletik, die kaum ein anderer Goalie zu dem Zeitpunkt in der Liga hatte. Und wenn du durch die Athletik dann natürlich hier und da mal mit natürlich dann auch Glück einen Puck noch rausholst und dann halt irgendwie in Highlights-Videos landest, dann erarbeitest du dir natürlich einen Ruf, der dann vielleicht nicht dem ganz entspricht, was du für ein Goalie bist. Damit will ich nicht sagen, dass Quick nicht einer der besten, ja, 10 Goalies der Liga ist. Aber er ist für mich nicht da oben mit drin, wenn wir über die Top-Goalies der NHL sprechen.
Elite. Der neue Tim Thomas dann, was die aggressive Spielweise anbelangt, oder?
Das war doch Tim Thomas hat's auch, ja. Das war auch so ein Ding.
Ja, wobei du dann kannst du halt auch wieder sagen bei der Beurteilung, mein Gott, das ist halt seine Spielweise, macht er gut, dass der immer so also rauskommt, ja, also, was ich dann schon einen Meter vor seinem Torraum teilweise steht. Und wenn halt dann mal viermal hintereinander einer einen Schuss antäuscht und ein Pass spielt oder vorbeigeht, dann heißt es auf einmal, oh, aber die Spielweise ist das Problem. Das ist halt, deswegen meine ich halt, ja, bei Goalies sind, glaube ich, auch einfach bei der Beurteilung schon sehr an die Statistik und an die Ergebnisse gekoppelt.
Ja, ich will nicht David Wolf zu einem überbewerteten Spieler machen.
Willst du nicht?
Nein, also ich finde es halt schade, dass er jetzt sich so einen Ruf erarbeitet. Oder ja gut, für den Ruf hat er jetzt schon länger gearbeitet, aber das ist halt, ich fand es komisch, dass er aus der AHL wieder zurück nach Deutschland kommt, weil er die Rolle, die sie ihm da quasi aufdrücken wollten, eben eine Art Tough Guy zu sein, so ein nicht ganz Enforcer, aber schon so ein Grinder, der genau das macht, was er jetzt so die letzten 2-3 Wochen in der DEL mal wieder gezeigt hat, dass er das in Nordamerika nicht spielen wollte, so muss man es ja auslegen, weil er ja von sich aus wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. Und hier spielt er das halt, weil er wahrscheinlich keine richtigen Gegner hat. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle auch keiner ein, also außer Pinizotto vielleicht, wo er die Nummer abziehen könnte, wo er vielleicht einen ebenbürtigen, also das wüsstest du einen, wo er das machen kann und er hätte da wirklich einen ebenbürtigen Gegner, jetzt
aktuell,
Pinizotto ausgeklammert?
Nee, weil nicht so ein Perlek zum Beispiel in Ingolstadt.
Ja, okay.
Ich glaube, der wird sich das nicht gefallen lassen und auch erfolgreich damit sein, einigermaßen, dass es sich nicht gefallen lässt. Weil es gibt ja mehrere, die sich nicht gefallen lassen, aber halt dann vielleicht ein bisschen einen kürzeren ziehen. Letzte Saison war es Brandon Prust, da hat es ja mal die Rauferei auch gegeben.
Ja.
Ja. Aber ja, Pinizotto. Ja, genau. So viele gibt es halt nicht von der Art.
Und das Problem ist halt, dass er ja auch Eishockey spielen kann.
Ja.
Deswegen meinte ich ja vorhin im Spiel Eisbären gegen Mannheim, hat er ja 30 Minuten gezeigt, dass er es ganz gut kann. Und dass er halt auch mal einen Check fahren kann und dass er halt trotzdem die harte Spielweise, da bin ich auch der Letzte, der darüber meckert. Aber dann halt diese Aktionen, so ein bisschen der 2013er, 14er Milan Lucic in der DL. Der eigentlich Eishockey spielen kann, aber dann irgendwie nach Abpfiff vergisst, was er eigentlich machen sollte.
Sollen wir ein bisschen mehr über den Olympiakader reden?
Jetzt sind wir ja schon mittendrin, ne?
Ja, genau. Ja, haben wir schon zwei genannt. Was sagst du? Haben wir schon drei genannt. Müller nicht dabei, Wolf, Pienmeier. Was sagst du zum Kader?
Ja, wie ich schon gesagt hatte, also Pienmeier ist für mich schon so ein Problem jetzt beim Kader. Wollen wir vielleicht wollen wir so die einzelnen Positionen mal so durchsprechen?
Ja.
Also im Tor finde ich es halt, und ich glaube, da bin ich mit 99% aller Eishockey-Fans, Experten, Beobachter irgendwie überein. Ich verstehe nicht, warum man nicht auf Jenicke, Treutl oder Stahlmeier gesetzt hat. Und dann Matthias Niederberger, Pielmeier, Enders und Aussehenbürken, da sehe ich mit Pielmeier und Niederberger schon zwei Kandidaten. Enders hätte ich eventuell in der Saison auch gestrichen. Also ich sehe nicht, wie man da nicht den Platz hätte finden können für einen der drei anderen Goalies, die ich genannt hatte.
Ist halt die, das gilt ja für den ganzen Kader, es ist halt die, ich sage jetzt schon, die safe Variante mit denen, die auch immer schon mal dabei waren, die auch spielen oder gespielt haben, die auch die Nationalmannschaftserfahrung schon haben, die sich vielleicht dann teilweise auch qualifiziert haben mit der Mannschaft für die Olympischen Spiele. Ja, aber ich finde auch, dass man eben halt auf jeder Position, vor allem auf der Torposition, wo es halt statistisch sehr gut messbar ist, halt die Leistungen in dieser Saison schon mehr hätte honorieren können. Also Treutl, Jenicke, Nürnberg, klar, Strahlmeier auch. Also wenn ich sag jetzt mal, erstens habe ich ja schon mal einen Spot bei den vier Goalies, wo ich weiß, okay, den nehme ich eh nicht mit. Ja? Also es werden drei Goalies sein und vier stehen in dem vorläufigen Kader, einer wird gestrichen.
Ja.
Wenn ich dann Strahlmeier mitnehme, als den vierten praktisch, und sage, hey, du bist jetzt mal im Kreis der Nationalmannschaft und bist da jetzt mal dabei und ja, hast dann auch in Zukunft eine Chance, aber halt wirst dann doch wieder gestrichen aus dem vorläufigen Kader, dann rotze ich dem ja nichts hin, sondern dann baue ich den eher auf, glaube ich, mit der Aktion. Also das wäre so für mich, also Strahlmeier wäre für mich so der ideale Pick für diesen vierten Torwart eigentlich gewesen. Als Mischung aus Belohnung für die gute Saison und eben halt auch, ja, so ein bisschen, ja, Ansporn dann für die nächsten Jahre. Und
Ich habe noch einen.
Und klar, bei den anderen, also an Außenwirken kommt man, denke ich, nicht vorbei. Also das,
nee,
nicht unbedingt nur wegen der Leistung, aber das wäre dann, ja, das ist halt einfach jetzt auch in den letzten Jahren einer der Goalies gewesen und der spielt solide weiterhin, der ist Meister geworden in der Vorsaison. Ich weiß, dass der einen schlechten Ruf hat bei vielen, kommt vielleicht aber auch noch aus seiner Kölner Zeit, aber das ist ein guter Torwart, also ja. Und der ist lange dabei, du weißt, dass der auch geerdet ist, cool ist, dass das Ganze drumherum den gar nicht so interessiert, also ich glaube, das ist den musst du schon mitnehmen. Und ja, bei allen anderen könnte man halt diskutieren, also für Endras könnte man natürlich sagen, Treutle und Jenicke hatten die besten Statistiken, die besseren Statistiken, nämlich einen davon. Pielmeier hat halt sehr, sehr gut begonnen und hat jetzt halt sich auch wieder gefangen. Statistiken passen da ganz gut. Niederberger war verletzt lange und ist halt gar nicht mal so richtige Nummer 1 in Düsseldorf. Und Strahlmeier spielt halt fast jedes Spiel und das bei einem, ja, kleinen Club, wo er viele Schüsse bekommt auch. Klar, ein Club, der auch defensiv spielt mit den Schwenninger Wildwings und vielleicht so diese ganz großen Chancen nicht so oft zulässt, aber trotzdem, das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung, die er gebracht hat in dieser Saison.
Das ist es ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht in jedem Spiel irgendwie 40 zu 20 Torschüsse haben wird, positiv für sie. Ich glaube da eher, dass es andersrum aussehen wird, dass sie schon eher defensiv spielen müssen. Und ich glaube, dann ist so ein Goalie wie Steinmeier ja, klar, man kann jetzt sagen, als der jüngste der Goalies, die da zur Auswahl standen oder die man sich da angeschaut hat, dann als Belohnung nur quasi als vierten Goalie und dann im letzten Cut nach Hause schicken, okay. Aber für Jenike und Treutl zum Beispiel spricht dann halt auch, dass sie halt in Nürnberg, auch wenn sie Tabellenzweiter sind, verhältnismäßig viele Schüsse auf ihr Tor bekommen und da viele Chancen entschärfen müssen. Und ich glaube, das ist, weil du ja auch sagst, gerade im Tor ist es einfacher als vielleicht bei den Feldspielern, da dann einen Goalie hinzustellen, der wirklich, also da würde ich dann auf die heiße Hand quasi setzen, auf den Goalie, der auf die Goalies, die wirklich gerade eine gute Saison spielen, wo ich sicher sein kann, dass sie heiß dahin kommen und dann auch gute Spiele abliefern.
Ja. Ja, nee, klar. Es ist halt nur im also ich kann den Bundestrainer da natürlich auch ein Stück weit verstehen, dass er so nominiert hat, wie er nominiert hat, weil es geht halt bei so einer Nominierung für ein großes Turnier einfach nicht nur um die aktuelle Form. Das könnten wir jetzt machen, wenn wir hier einfach, wenn man sagt, durch Mehrheitsentscheid, ja, wird ein Spieler nominiert und alle, die sich für Eishockey interessieren, nominieren halt so einen Kader. Aber als Bundestrainer musst du halt, glaube ich, noch ganz andere Dinge einfach beachten. Erstmal natürlich dein System, dann sicherlich auch Verdienste. Es ist einfach so, du kannst nicht einfach einen Spieler, der jahrelang dabei war, dann, wenn er mal eine halbe Saison schlecht spielt oder eine ganze Saison, einfach absägen. Das gehört sich, finde ich, halt auch nicht. Auch wenn es natürlich für das Turnier dann blöd ist. Und halt, was weiß ich, vielleicht auch so ein bisschen, ja, Grüppchenbildung in der Mannschaft, irgendwelche Stimmungen und so weiter. Das ist alles, was wir teilweise halt gar nicht wissen. Insofern ist es, denke ich, auch schwer und irgendwie ist es für mich auch nachvollziehbar, wie dieser Kader zustande gekommen ist. Ich hätte mir halt dann aber doch so ein bisschen mehr Mut hätte ich mir schon irgendwie erhofft.
Ja.
Aber wenn du halt mit einer mutigen Entscheidung dann nicht erfolgreich bist, dann kriegst du die sicherlich mehr auf die Fresse, übertrieben gesagt, als wenn du halt mit einer safen Entscheidung nicht erfolgreich bist.
Und dann zitiere ich unseren Freund, jetzt können wir es ja sagen, wir sind zusammen in einer WhatsApp-Gruppe, Ben Schwickerath, der sagt, wer soll denn dann meckern? Also wer meckert dann? Ich sehe da nämlich keinen, der dann darüber meckern würde. Also ich denke schon, dass man da hätte mutiger sein können und hier und da die eine oder andere Entscheidung treffen hätte können, die vielleicht auch jemanden zum Augenbrauenheben bringt, aber die vielleicht sportlich mehr Sinn macht. Ich hatte das ja vorhin schon zu dir gesagt, das ist halt irgendwie, ich würde das Team, klar, diese Grüppchenbildung und dieses Mannschaftsgefüge, das sollte man schon im Auge haben, aber wenn es darum geht, vielleicht bei dem Turnier, und ich glaube, die Chancen sind ja nun, also die werden nicht Olympiasieger, aber die haben gute Chancen, da vielleicht die Runden zu überstehen, die erste, und dann vielleicht sogar um eine Medaille zu spielen, weil halt eben keine NHL-Spieler dabei sind. Und dann würde ich doch eher schauen, dass ich versuche, einen Kader zusammenzustellen, da vielleicht eine größere Rolle mitspielen kann. Und das fängt dann bei den Torhütern an. Und klar, als Belohnung für die Olympia-Quali. Aber ich meine, seit der Olympia-Quali sind dann jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre vergangen und Spieler verändern sich in anderthalb Jahren und sind dann vielleicht auch gar nicht mehr so gut wie vor anderthalb Jahren.
Ich hab mir den Kader, also aus dem Spiel gegen Lettland, also das Line-Up da nochmal angeschaut, also die sind jetzt alle dabei, die dabei waren. Die haben eben auch gegen Lettland gespielt, haben, also natürlich außer den NHL-Spielern war ja Dreiseitel dabei, Rieder war dabei, Kühnhackl war dabei, im Tor Greis und Grubauer. Wer war noch in der Verteidigung? Holzer und so weiter und so fort.
Seinberg nicht, ne? Der war doch, glaube ich, mit seinem Knie noch verletzt.
Genau, Seinberg war verletzt, genau. Ja, Verteidigung ist für mich so der kleinste Diskussionspunkt.
Ja.
Eigentlich. Also auch da hätte man, finde ich, so, also ich komme nochmal auf diese Streichkandidaten praktisch zurück, ja. Also hast fünf, die vielleicht jetzt schon wissen, dass sie im Endeffekt gar nicht mitfahren. Also weiß ich nicht, wie das kommuniziert worden ist. Ob die fünf schon stehen, ja. Also ob die 25, die wirklich da mitfahren, schon wissen, dass sie es sind. Aber du hast fünf, sag ich jetzt mal, von denen du zwei, drei ja dafür hernehmen könntest, mal halt so Spieler dazuzunehmen. Ja? Also Strahlmeier habe ich schon gesagt, Verteidigung, Tim Bender zum Beispiel aus Schwenningen. Irgendwie muss das ja auch, wenn du eine gute Saison spielst, wie die Schwenninger Wild Wings und die deutschen Spieler spielen auch gut, irgendwie muss das ja auch, oder sollte das ja auch honoriert werden. Andererseits haben wir viele Mannheimer drin, die spielen keine gute Saison, das wird jetzt trotzdem irgendwie honoriert. Ja?
Weil sie vor anderthalb Jahren in Riga dabei waren.
Unter anderem, ja, und weil sie das System kennen, ja, und weil sie sich halt ein Standing erarbeitet haben über Jahre und das halt ja auch nicht einfach so, sondern das haben sie sich ja auch erarbeitet. Aber ja, also Bender zum Beispiel, Verteidigung, auch so im Sturm ein Leubel, der ja sogar schon mal auf der Liste stand, auch auf irgendwie in so einer halboffiziellen oder Kamera oder ja, also weißt du, ein Young Gun, der vielleicht dann da nochmal so ein bisschen einen Schwung mitbekommt. Oder halt total crazy irgendwie einen ganz jungen Bock zum Beispiel, ne?
Also diese ganze Läubel-Nummer, ne? Das war ja...
Ja, das war...
Also da hat man sich nicht mit rumbekleckert.
Nee, das war schon komisch, ja, das stimmt. Dass der erst drauf stand und dann wir nicht und die Straubing Tigers sogar schon auf Twitter veröffentlicht haben. Unser Mann im vorläufigen Kader. Dann war er wieder raus.
Ja, nee. Aber ich verstehe das auch nicht. Also ganz ehrlich, Pieter hat sich an dem Donnerstag verletzt gehabt und Sturm war ja wohl während des Spiels dabei. Dann war Freitag klar, okay, Pieter wird nicht spielen. Also hat man wohl Läubel mehr oder weniger vorschlagen wollen und dann war das aber zu spät. Das ist für mich die Frage, hat man dann übers Wochenende hinweg dann nicht gearbeitet oder nicht versucht, dass man da Läubel vielleicht schon vorher hätte auf die Liste schreiben können oder was ist da passiert? Also das zwischen Freitag und der Bekanntgabe Dienstag, beziehungsweise ich weiß ja nicht, mussten die Montag den Kader einreichen? Mir fällt es schwer nachzuvollziehen, wo man dann quasi gepennt hat, um dann nicht Läubel doch auf die Liste zu packen. Mal abgesehen davon, dass Daniel Pieter für mich nicht der Spieler der Krefeld Pinguine ist, der in diesem Kader hätte sein sollen.
Sondern Marcel Müller, haben wir schon gesagt.
Ja. Auf jeden Fall,
ja. Aber ich zitiere mal die Pressemitteilung der Straubing Tigers. Frau Ulrike Spitz, Pressesprecherin des DOSB, sagte, der DOSB wurde zwar von der Vorschlagsänderung seitens des DEB bezüglich des Spielers Stefan Läubel für den kurzfristig verletzten Daniel Pieter in Kenntnis gesetzt. Für die formelle Bestätigung war es aber bereits zu spät. Weiß ich nicht, was das mit der formellen Bestätigung bedeutet. Irgendwie ein Faxgerät kaputt oder so? Keine Ahnung. Also das ist ja auch noch irgendwie ein bisschen nebulös jetzt, aber das war dann so, ja, die Erklärung. Also anscheinend hat man schon probiert, aber entweder zu spät oder auf dem falschen Weg. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt.
Auf jeden Fall ist das alles ein bisschen, hat kein gutes Licht auf die Kadervorstellung geworfen, fand ich. Auch schon dieses Tag vorher, dass der Kader da mehr oder weniger schon mal durchgesickert ist. Da war ja Läubel, glaube ich, sogar dabei. Auf der Olympischen Sportbundseite damals. Ja. Damals, den Tag davor, vorher.
Ja. Das war ja angeblich ein Platzhalter-Kader, der da schon stand. Aber ja, halt auch so, ich habe auch einen Kader gelesen, da war Seidenberg als Stürmer aufgestellt, solche Späße halt, obwohl er klar ist, dass er Verteidiger ist diese Saison. Nicht nur im Verein, sondern auch in der Nationalmannschaft. Ja, keine Ahnung, was da nächstes Jahr wieder passiert.
Torwart.
Und Torwart, ja, genau. Ja.
Und Nationaltrainer in Personalunion.
Genau. Ja, aber bleiben wir noch Verteidigung und Sturm nochmal kurz. Also Verteidigung habe ich ja schon gesagt, so was man hätte machen können. Was sagst du zu den beiden Berlinern? Hördler und Müller? Spricht ja auch so ein bisschen, also was halt schon auffällig ist, ist auch diese Blockbildung. Ja, also aus München Abelshauser und Seidenberg, dazu Beul, aus Mannheim Reul und Akta, aus Berlin Müller und Hördler. Also da immer geschaut, dass man halt auch vielleicht dann beim Turnier auch Pärchen eben aus den jeweiligen Vereinskollegen bilden kann.
Ja, das und was jetzt für Müller und Hördler spricht, wodurch ich dann denke, dass sie auch eventuell vielleicht beide sogar mitfahren. Beide können links wie rechts spielen und das nicht unbedingt schlechter Also Müller hat ja seine ersten 2 Jahre in der DEL komplett auf der rechten Seite gespielt als Linksschütze und Hördler kann halt auch immer wieder wechseln und kann halt auch beide Seiten spielen. Hördler hat eine gute WM gespielt, da habe ich schon gedacht, dass er eher ein Streichkandidat ist für Marco Sturm und hat da eine sehr präsente Rolle bei der WM gespielt und hat auch in Riga schon eine recht präsente Rolle gespielt und dann tut es, glaube ich, gar nicht so weh, dass er jetzt in dieser Saison 2 Monate ausgefallen ist und dadurch halt weniger Spiele hat bisher. Mhm. Aber jetzt gerade wieder zu seiner Form findet, wenn man jetzt die beiden Spiele am Wochenende mal ein bisschen ausklammert, da war er auch wie die ganze Mannschaft nicht gut. Und bei Müller habe ich es ja vorhin schon gesagt, ich finde es halt ein bisschen schade. Das ist vielleicht der negative Aspekt an der Sache, dass er neben Micky Dupont spielt, dass da seine Entwicklung ein bisschen stagniert, gerade was die Punkte angeht und sein Offensivspiel. Aber auch den habe ich ja hier, glaube ich, letzte Saison schon mal gelobt für seine Art, wie er Zone-Entries spielen kann, wie er kontrolliert die Scheibe in die Zone bringt. Und auch da habe ich schon gesagt gehabt, dass er auch als Linksschütze sehr gut auf der rechten Seite spielen kann. Sprich dann halt für die beiden Eisbären.
Ich habe gerade mal geschaut, wie viele Rechtsschützen in der Verteidigung sind. Es sind 3. Justin Krüger, Dennis Reul und Daryl Boyle sind die 3 Rechtsschützen im Kader. Das ist ja auch so eine Geschichte, die man nicht vergessen darf. Ja? Also gibt ja dann auch so Trainer, die Philosophie haben, rechter Verteidiger darf halt nur ein Rechtsschütze spielen. Oder einer, wie du jetzt gerade gesagt hast, der es halt wirklich regelmäßig dann auch macht im Verein. Und so viele Rechtsschützen gibt's halt dann auch nicht mit deutschem Pass. Festerling ist auch ein Rechtsschütze, oder?
Leon Gawanke wäre auch einer gewesen, wenn man mal ganz weit weg gucken will.
Schaust aber sehr weit weg.
Da schaue ich extrem weit weg.
Nee, Festerling, jetzt müssen wir mal schauen, was... Festerling ist Linksschütze, genau. Garrett Festerling ist Rechtsschütze, oder? Oder jetzt, genau, Garrett Festerling, Center, ist Rechtsschütze und Brad Festerling, Verteidiger, der auch einen deutschen Pass hat. Linksschütze, genau. Da habe ich jetzt was durcheinander gewürfelt. Was glaubst du so? Also, du hast ja schon so Andeutungen gemacht, wie weit es gehen könnte. Ist halt schon mal extrem schwer halt in der Gruppe, Schweden, Finnland, da sind wir auf jeden Fall Außenseiter. Dann hat man noch Norwegen in der Gruppe.
Also es ist ja so, dass der Gruppenerste kommt definitiv weiter und der beste Gruppenzweite kommt weiter und dann spielen die anderen nochmal so eine Art Playoff, ne? Für die Viertelfinals, glaube ich. Irgendwie so ist der Modus.
Genau, ja. Es gibt dann so eine Playoff-Runde. Ja. Ich kann es dir genau sagen. Also es gibt ja 3 Gruppen, 4 Mannschaften jeweils und dann jeder gegen jeden platziert und die 3 Gruppenersten sowie der Beste der 3 Gruppenzweiten automatisch im Viertelfinale und dann gibt es 8 Mannschaften, die noch verbleiben und die spielen in einer Viertelfinalqualifikation noch 4 Plätze aus. Also du hast dann eine Playoff-Runde praktisch nochmal, wo nochmal halbiert wird aus diesen 8 Mannschaften. Und da ist entscheidend eine Setzliste. Also da wird dann nochmal eine Setzliste gebildet.
Die richtet sich dann wahrscheinlich am Abschneiden in der Gruppe.
Nach der Platzierung innerhalb der Gruppe, nach Punkten, Tordifferenz, erzielten Toren und dann nach dem Weltranglistenplatz. 1-12, neue Mittel der Setzliste.
Genau. Sind wir, also ich denke mal, Finnland wird wahrscheinlich bester Gruppenzweiter werden.
Also du sagst, dann Schweden gewinnt.
Schweden ist mein Olympiagold-Tipp.
Ja, Top-Favorit, okay. Mhm.
Ja, und dann denke ich, Finnland wahrscheinlich bester Gruppenzweiter. Und dann, wenn man das Spiel gegen Norwegen gewinnt, vielleicht gegen Finnland in die Verlängerung kommt. Irgendwie, sich da vielleicht so ein bisschen was ermogelt, noch so ein Punkt ermogelt.
Irgendwie musst du musst halt natürlich Norwegen hinter dir lassen, ist der erste Schritt mal.
Das auf jeden Fall. Ja, und wenn du dann, wenn du dir dann vielleicht noch einen Punkt mehr gegen entweder Schweden oder Finnland erspielen kannst, indem du dich da irgendwie in die Overtime rettest, klingt so negativ, aber wenn du da irgendwie noch einen Punkt mitnehmen kannst, dann und dir dadurch eine gute Ausgangsposition für diese Setzliste schaffst, dann könntest du ja theoretisch, wenn ich das jetzt richtig habe, könntest du ja gegen sowas wie Südkorea dann wahrscheinlich in dieser...
Boah, ne, aber da ist Kanada, Tschechien, Schweiz, also die werden Südkorea schon hinter sich lassen.
Ja, aber dann, wenn die vielleicht 0 Punkte haben und dann aus dieser Setzliste heraus, wenn du da recht oben bist, dann kriegst du ja vielleicht die.
Das
war jetzt mein Gedankengang.
Das ist natürlich auch wieder richtig, ja, aber genau. Also es ist ja dann eigentlich fast, genau, also in Südkorea gesehen musst du gut sein in dieser Setzliste, dass du die bekommst, aber sonst ist es halt auch vielleicht ein bisschen Glück einfach, ja. Also
ja,
ob du jetzt dann auf irgendwie Schweiz, Kanada, Tschechien triffst oder dann zufällig halt auf Slowakei oder Slowenien, weil es halt so passt von der Setzliste. Also da ist halt schon ein bisschen
Also auf jeden Fall sollte man Norwegen hinter sich lassen.
Ja, genau. Ja.
Und dann ein bisschen Glück haben und dann kann es schon, im Viertelfinale kannst du dann auch Glück haben. Deutschland, Schweiz im Viertelfinale vielleicht. Geht das?
Ist das Glück? Weiß ich nicht, ob das so Glück ist. Also
mit welcher Mannschaft kommt die Schweiz? Ohne Hischa, das weiß ich.
Ja, aber hey, die Schweiz, die haben eine gute
Mannschaft. Jonas Schiller im Tor, ne?
Ja, aber die haben, Giannoni steht im Tor. Das ist die absolute Nummer eins und der, also ist auch ein wirklich guter Goalie. Und also ich habe die Schweizer einmal gesehen beim Spengler Cup. Also einmal komplett. Die haben halt eine Mannschaft, da spielen halt, das sind halt wirklich Top-Spieler in der Liga. Also da waren mit die besten Scorer in der Liga dabei. Spieler von Bern, von Zürich, von Davos und so weiter. Also die haben eine gute Mannschaft.
Also kein Markus King dabei.
Weiß ich nicht, ob da in der vierten Reihe so ein vergleichbarer spielt, aber das sind halt, also da war er zu dem Zeitpunkt, Gregory Hoffmann war damals, als die Schweiz Spengler Cup gespielt hat, der beste Torschütze in der NLA. Also so praktisch der Marcel Müller der Schweiz.
Okay. Und der darf aber mit.
Und, also der fährt mit, ja. Und der ist, das sind gute Spieler. Also technisch gut, schnell, Zug zum Tor, guter Schuss. Also das sind, die haben eine gute Mannschaft, die Schweiz.
Also der Powerplay 26 funktioniert in der Schweiz.
Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Schweiz da, weil die einfach eingespielter sind und sich aus den Vereinen kennen und nicht so zusammengewürfelt wie zum Beispiel Kanada. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Schweiz da halt in der Gruppe A mit Kanada, Tschechien und Südkorea eine sehr gute Rolle spielt. Und aber du hast doch dann bei so einem Olympiaturnier mit kurzer Vorbereitung immer ein paar Unbekannte. Was machen jetzt die olympischen Athleten aus Russland? Was macht die USA?
Die spielen
USA?
Nicht mit.
Ja,
das ist das neutrale Team, Fetzi.
Genau, die olympischen Athleten aus Russland, heißen die.
Achso, ja, das kam, da war kurz mal hier eine Verbindungsfehler, Entschuldigung. Also,
nee, genau.
Ich habe die Athleten aus Russland verstanden.
Nee, die olympischen Athleten aus Russland.
Okay.
Also, du brauchst ein bisschen Glück natürlich, um in dieser Playoff-Runde dann einen machbaren Gegner zu bekommen. Und klar, vielleicht geht es dann sogar, ja, dann hast du halt ein Viertelfinale im K.O.-Spiel.
Ja. Du kommentierst ja ein paar Spiele.
Jo.
Hast du die Schweden dabei?
Mal schauen. Also das wird eh, es sind nicht nur ein paar, das sind echt viele Spiele. Ich habe Schweden gegen Finnland.
Oh. Ja. Freust dich auf Rasmus Dahlin?
Ja, sehr. Also da erzeugen ja schon die GIFs erzeugen ja schon Vorfreude allein. Wenn man Twitter nur Dahlin eingibt und sich die GIFs anschaut. Ja.
Ich habe um Weihnachten rum war ja wieder U20 WM, die richtige. Und weil ich ein bisschen Zeit hatte, konnte ich da auch reinschauen und habe natürlich dann auch die Schweden gesehen. Und wenn er jetzt bei dem Turnier nicht die mega Rolle gespielt hat, das war trotzdem das, wie du hast vorhin ja gesagt, das war so ein Spieler, wenn der aufs Eis geht, dann passiert was. Und das merkst du halt auch. Ja. Wenn der auf dem Eis ist, den spürst du so. Das ist, der wird schon richtig, richtig gut da. Ja, wird ja gesagt, dass der so ein bisschen das Auge von Lidström und das Skating von Karlsson hat. Das
ist keine schlechte Kombination.
Und das stimmt auch. Also wenn man ihn so spielen sieht, das ist jetzt nicht so Quatsch-Vergleich. Ja.
Und dann aber noch den Grit oder das Selbstbewusstsein von, weiß ich nicht.
Christoph Fetzer.
also was der auch für Aktionen bringt, ja, also ich weiß nicht, was dann passiert, wenn er mal ordentlich auf die Schnauze fällt mit sowas, wenn er die Scheibe mal verliert in einem wichtigen Spiel und dann passiert was, aber allein wie der halt dann aufzockt einfach. Also nicht nur bei den Rushes, wo er dann einfach durchgeht durch die neutrale Zone und dann nochmal gegen zwei Gegenspieler oder drei in einem gegnerischen Drittel, sondern auch, jetzt habe ich vor kurzem mal so eine Aktion im Powerplay gesehen, wo er halt dann einfach an der blauen Linie einen Gegenspieler halt richtig verarscht, eigentlich auf dem Hosenboden schickt. Also da kann ja auch was schief gehen, ne? Wenn du das an der blauen Linie machst, wenn die Scheibe weg ist und dann gibt's halt den Breakaway. Aber ja. er macht's halt und ja, aber wahrscheinlich ist er halt auch deswegen so gut, weil er das schon immer so gemacht hat und sich halt auf Deutsch gesagt nichts geschissen hat.
Es kam so eine Kurzreportage von Elliot Friedman von Sportsnet, die waren irgendwie in Frölunda, ja. Mhm. Und haben ihn da so ein bisschen begleitet und haben dann auch mit den Coaches und mit dem General Manager gesprochen. Und da hieß es dann auch, dass sie ihn das machen lassen, dass sie ihn da keine zusätzlichen Ketten irgendwie anlegen, sondern dass er zwar schon in dem System irgendwie funktionieren soll, aber dass er sich nach vorne schon austoben soll und das machen soll, was ihn halt stark macht.
Ja.
Quasi so ein bisschen an seinen Stärken arbeiten. Und das fand ich sehr interessant.
Ja, aber da kann halt auch, also vielleicht wird er dann irgendwann von einem NHL-Team gedraftet, wo er das dann halt wieder nicht darf. Ja, das ist
ja
also,
Montreal wahrscheinlich. Und dann siehst du ja, was wir aus Subban gemacht hatten. Oder versucht haben zu machen. Das, naja.
Wenn wir schon bei der NHL sind jetzt, sollen wir da gleich bleiben. Bisschen NHL noch. 1:10 haben wir, aber wir haben ja noch Zeit. Müssen wir diesmal die Trivia nicht so ausatmend machen.
Ja, muss LaFont heute mal einen Umweg zur Arbeit fahren.
Grüße, Edelhörer, Grüße. Da der Punkt, den ich dir geschrieben hatte, was ich ganz interessant finde, sind halt natürlich die Vegas Golden Knights, die ja am Anfang so Überraschungsteam waren und dann hat man sich irgendwann gedacht, ja, ist ja ganz nett und toller Twitter-Account und ja, es passt schon, dass die immer noch dabei sind, die werden schon irgendwann einbrechen und irgendwann denkt man sich, okay, they are for real, oder?
Ja. Ich finde das, ich habe die ja auch nicht ernst genommen. Genauso wenig, wie du die Winnipeg Jets vor der Saison ernst genommen hast.
Ah, da reibt das mir nochmal rein.
Ja, ich habe das nicht vergessen.
Ja.
Daran kann ich mich nicht
erinnern. Immer wenn ich irgendwie einen Podcast höre, wie stark die Winnipeg Jets sind oder irgendwas sehe, dann denke ich an dich und denke mir, irgendwann wirst du es mir reinreiben, was ich gesagt habe. Die sind defensiv zu schwach.
Ja, hast du gesagt.
Sind wir
haben kein Goaltending.
Ja,
sind wir
wieder beim Thema Goaltending. Ja, das ist halt einfach so, das kann dann mal eine Saison wieder gut sein und dann läuft es auch für die Mannschaft.
Ja, das stimmt. Was bei den Vegas Golden Knights auf jeden Fall stimmt, ist das Goaltending. Ich glaube, sie haben 5 Goalies diese Saison spielen müssen bisher. Hatten ja im Expansion Draft Marc-André Fleury, war ja so der größte Name, den sie da, hatten sie, ja, sie hatten Fleury, aber sie haben ja getradet mit den Pittsburgh Penguins, dass sie auch unbedingt Fleury nehmen. Da haben sie ja nochmal einen Pick von den Penguins bekommen. Aber auf jeden Fall haben sie Fleury, der hatte sich ja verletzt. Dann sind sie, glaube ich, bis zum 4. Goalie aus dem Farmteam sind sie dann gegangen und haben jetzt mit Malcolm Subban und Marc-André Fleury das Hauptduo. Mhm. Und das funktioniert gut. Und was halt zusätzlich gut funktioniert, ist das, was sie vor den Goalies aufs Eis bringen. Also es ist nicht so, dass rein die Goalies ihnen die Spiele gewinnen, sondern sie haben eine sehr gute Offensive mit William Carlson, James Neal und Jonathan Marchessault, die das, glaube ich, so anführen, würde ich sagen. Die Defensive ist nicht so schlecht. Und sie sind, glaube ich, auch sehr gut gecoacht von Jared Gerland. Und ich glaube, was dann noch dazu kommt, ist halt einfach so dieses, wo du jetzt bestimmt sagen wirst, ja, aber das, da bist du doch so abgeneigt von als Stats-Nerd oder sowas, aber ich glaube, der Kopf spielt bei den Spielern der Vegas Golden Knights eine riesige Rolle. Einfach dieses Wissen, zum einen, man ist von einem Team irgendwie auf diese Liste gesetzt worden, dass man dann vielleicht gar nicht so als wichtig erachtet wurde, oder man wurde eventuell sogar noch getradet. Oder halt viele Spieler der Florida Panthers oder Mitarbeiter der Florida Panthers, die dann jetzt bei den Vegas Golden Knights arbeiten, die dann da auch als Stats-Nerds und Computer-Boys und so da verschrien waren und jetzt bei den Golden Knights arbeiten und scheinbar machen die einen guten Job. Und ich glaube, insgesamt ist es einfach ein Team, was clever zusammengestellt wurde, wo man zum Expansion Draft gesagt hat, ja, das ist jetzt nicht das Beste, was sie hätten haben können. Aber ich glaube, dass sie einfach clever waren, interessante Entscheidungen da getroffen haben und einen wirklichen Plan dabei hatten. Ja.
Aber es stimmt schon, es ist halt einfach auch das Team der nicht gewollten. Ich glaube, bei den Panthers sind es irgendwie, also Ex-Panthers sind 7 oder 8 in der ganzen Organisation.
Ja.
Die halt, ja, da aussortiert worden sind oder eben halt freigegeben worden sind für den Expansion Draft. Und selbst wenn es jetzt so eine Aktion ist wie bei Flurry, klar, haben die halt einfach Murray und Flurry auf der Payroll gehabt, die Penguins, und mussten sich sozusagen von einem trennen. Aber im Endeffekt, ja, war es ja auch die, doch, es ist klar, dass man da den nimmt, der die 2 Cups jetzt hauptsächlich gewonnen hat und der jünger ist. Aber es ist trotzdem auch eine Entscheidung gegen Flurry. Ja? Und so zieht sich halt das durch die komplette Mannschaft einfach durch. Und natürlich spielt das eine Rolle. Einfach ein Spieler, die sich beweisen können. Aber was ich halt auch interessant finde, ist halt die Struktur von diesem Team, dass du halt, also du hast jetzt ein paar genannt, die natürlich rausstechen, aber du hast da keinen echten Superstar drin. Du hast jetzt auch keinen, der irgendwie 9 Millionen verdient oder 10 oder 12.
Noch nicht.
Ja, sondern du hast, genau, das ist halt genau das Ding, darauf will ich raus. Du hast einfach so einen sehr homogenen Kader. Und vielleicht ist das ja tatsächlich auch so eine Blaupause für Erfolg in der NHL. Ja, wir haben jetzt, wenn wir uns die guten Teams anschauen oder die Teams, die den Cup gewonnen haben in den letzten Jahren, die müssen ja auch bluten deswegen. Also bestes Beispiel natürlich Chicago Blackhawks mit den Riesenverträgen für Kane und für Taves, wo halt dann für die anderen Spieler nicht mehr so viel übrig bleibt und vielleicht auch, weiß ich nicht, so ein Neid entsteht in der Mannschaft. Ja? Wenn halt einer, der 800.000 verdient oder 1,2 Millionen halt, dann sieht, okay, der andere verdient mehr als das Zehnfache. Und irgendwie funktioniert es trotzdem bei uns nicht. Aber das ist halt so, ja, die Krux in der NHL. Schau dir die Oilers an. Hatten die eine andere Wahl, als McDavid und Dreisaitl diese fetten Verträge zu geben? Klar hatten sie eine andere Wahl, aber die Wahl, die triffst du nicht. Weil wenn dann Dreisaitl irgendwo anders abgeht, dann bist du auf Jahrzehnte hin der Depp einfach in der Liga, weil du ihn nicht verpflichtet hast. Aber es ist doch einfach so, dass sich bei vielen Mannschaften halt dann so ein paar Spieler rauskristallisieren, die natürlich auch sehr, sehr gut sind, die aber dann die dicken Verträge bekommen. Und das macht, glaube ich, schon was mit dem Mannschaftsgefüge. Das hast du bei den Golden Knights halt überhaupt nicht. Und wenn du halt mal ein paar Jahre schlecht bist in der NHL, dann kriegst du irgendwann mal diesen Top-Pick. Und dann hast du aber auch relativ flott wieder einen, der halt eben deutlich mehr verdient. Also dieses Auf und Nieder, das ist halt einfach, das ist einfach da in dieser Liga. Und das haben die Golden Knights, also das Expansion-Team, halt überhaupt nicht. Das ist doch das einzige Team, das auch so strukturiert ist. Und ja, aber du hast schon gesagt, das wird halt nicht auf ewig so bleiben.
Nee, aber ich finde ganz interessant, die haben ja 12 Spieler, die nach der Saison keinen Vertrag mehr haben, beziehungsweise deren Verträge verlängert werden müssen. Da ist dann unter anderem auch James Neal dabei. Oder David Perron, 2 Spieler, die da wichtige Führungsspieler irgendwie sind in dem Kader. Carlson braucht auch einen neuen Vertrag. Ihr Top-Torjäger, glaube ich, ist es. Und ich habe immer so, wenn ich über die Golden Knights nachdenke, überlege ich immer so, ob das jetzt eher für die Qualität der NHL spricht, dass ein Team, was so aufgebaut ist, aus Spielern, die eher, ja, dritte, vierte Reihe Rollen gespielt haben. Und ich sag mal, jetzt William Carlson war, glaube ich, eher so ein Drittreihe-Center, der eine gewisse Rolle spielen musste, die vielleicht, zeigt sich jetzt, die ihm nicht ganz gepasst hat. Und er kann sich jetzt freier entfalten, kann offensiver spielen und hat diese Explosion. Bei Marchessault wusste eigentlich jeder, was das für ein Spielertyp ist. Also ich glaube, nach der letzten Saison in Florida war das schon klar, dass er ein guter Torjäger sein kann. Aber spricht das jetzt unbedingt für die Qualität der NHL, dass du ein Team aus dritte, vierte Reihe Spielern zusammenstellen kannst, was dann plötzlich die Western Conference anführt, zeitweise? Oder spricht das eher genau andersrum, eben nicht für die Qualität der NHL, dass du vielleicht zu viele Teams hast, die zu aufgeblasen sind und dass man vielleicht ein Umdenken, dass dann Umdenken stattfinden muss, dass man mehr Richtung Skill denkt. Und der Salary Cap vielleicht einfach das Schlechteste, was der NHL passieren kann.
Ich finde, es spricht vor allem dafür, dass Eishockey ein geiler Sport ist, dass du halt aus einem Haufen von Roleplayern einfach eine gute Mannschaft machen kannst, die da vorne mitspielen kann. Und aber da glaube ich, kann man schon so ein bisschen was lernen draus. Denn das ist ja das, was mich auch immer in der Beurteilung von Eishockeyspielern stört, dass man halt immer ja auf die schaut, die halt richtig scoren und eben halt, dann sind wir wieder beim Thema spektakulär. Aber spektakulär ist nicht immer effektiv. Und wenn du halt wirklich also einen Haufen von Spielern hast, die vielleicht unzufrieden waren woanders, die mehr können, als sie zeigen haben dürfen, die ja aber trotzdem als Roleplayer gelten, die der Liga was beweisen wollen, ihrem Ex-Team was beweisen wollen, die gut gecoacht sind, dann funktioniert das. Und das ist doch eigentlich schön.
Aber für wen? Für die Golden Knights ist es schön.
Ja, aber auch, finde ich, für Eishockey an sich, wie Eishockey funktioniert. Das gefällt mir, wenn sowas funktioniert. Wenn du nicht abgeschlachtet wirst, also im Sommer haben wir doch gedraftet. Haben wir doch unseren Expansion-Kader zusammengestellt mit Le Affront. Und dann saßen wir am Schluss vor diesem Kader und haben uns gedacht, ja, also was besonders gut ist, ist das nicht. Also
ich habe bestimmt gesagt, das ist ein Stanley Cup-Contender.
Ja, genau. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, irgendwie doch nicht so cool, so ein Expansion-Draft. Dann hast du so ein Team, ja, da sind so ein paar Namen, die kennst du, da hast du ein paar Namen drin, die hast mal gehört, so ungefähr, aber wusste jetzt auch nicht, was die für eine Rolle in dem Ex-Team eingenommen haben. Und auf einmal hast du eine Mannschaft zusammen, die dann in Wirklichkeit aber echt gut funktioniert. Ja, aber also das habe ich ja schon gesagt, das ist halt, also was heißt das Salary Cap ist sicherlich kein Blödsinn. Ich finde es immer noch gut, dass es sowas gibt und sowas Regulierendes gibt, aber du hast halt einfach, ja, die Folgen, die aktuell halt zu sehen sind bei Teams wie den Chicago Blackhawks zum Beispiel oder bei den Edmonton Oilers, bei den Pittsburgh Penguins, ja, da ist es halt gut gegangen, obwohl du halt eine Gruppe hast von Spielern, die halt deutlich mehr verdienen als die anderen und die halt auch schon lange da sind. Aber hat dann auch wieder funktioniert, weil du halt klug ergänzt hast, sag ich jetzt mal, und natürlich auch ein bisschen Glück gehabt hast. Aber also diese Folge, dass du halt einfach was Bezahlung anbelangt, ein großes Ungleichgewicht hast und dann dich halt vielleicht auch von einem Spieler trennen musst, der so eben in der Mitte der Payroll ist, aber für den halt kein Platz mehr ist, obwohl er vielleicht die Leistung schon bringt. Die Folge ist einfach da beim Salary Cap. Also weißt du, bei Chicago zum Beispiel, was die alles verloren haben an Spielern, die einfach wichtig waren für die zwei Stanley Cups. Und ja, jetzt irgendwie an Seabrook halt irgendwie festhängen, der dann teilweise gescratcht wird.
Ja, und, einmal jetzt.
Ja, gut, aber also wenn du dir anschaust, wer halt nicht mehr da ist, jetzt allein bei den Verteidigern, Nick Laddy, Chalmerson, die waren ja einfach wichtig für die Titel. Und die hast du nicht mehr halten können, weil du die Kohle nicht mehr hattest. Weil die draufgegangen ist für zwei Topstars in dem Fall. Und ich auch glaub, da hast du keine Wahl gehabt, weil wenn du sagst, hey, Patrick, sorry, kein Vertrag für dich, und der geht halt dann, keine Ahnung, nach Florida, weil das Wetter so geil ist, und unterschreibt da halt für 12 Millionen, auf einmal ist Florida halt der neue heiße Scheiß, dann denken sich die Blackhawks auch, verdammt, was haben wir da gemacht?
Meinst du, dann wäre in Florida tatsächlich mal die Halle voll?
Ja, dann vielleicht. Vielleicht annähernd. Aber also man könnte halt vielleicht das mit, also es gibt ja durchaus Begrenzungen im Salary Cap. Du darfst nicht länger als 8 Jahre unterschreiben. Du darfst nicht mehr als 20% des Salary Caps verdienen als Einspieler. Aber vielleicht könnte man das halt einfach noch ein bisschen, also in der idealen Welt würde ich sagen, eher 5-Jahres-Verträge vielleicht maximal und halt vielleicht dann nur 15% oder noch weniger. Aber ja, das ist ja ausgehandelt. Also das ist ja das CBA. Also ich meine, da haben wir die Spieler, der Spielergewerkschaft auch mitgemacht. Da also haben wir beide Seiten mitgemacht. So.
Ja, das stimmt schon. Ich kann auch verstehen, was du meinst, aber du musst halt, also gerade bei Kane und Taves, die musst du ja auch das bezahlen, was sie da bekommen. Also wie du schon sagst, entweder gehen die dann weg, also du oder ja, entweder gehen sie weg oder du bezahlst ihnen das, was sie halt wert sind, ja. Also man muss den Spielern ja auch das zahlen, was sie wert sind. Und was Chicago, glaube ich, gut gemacht hat, und das hat sie ja zu so einer Mini-Dynastie dann werden lassen, war halt einfach die Spieler drumherum. Deswegen finde ich, also ich finde Jamison auch stark und Nick Leddy finde ich auch stark, aber das sind für mich nicht die Key Pieces, die du in der Defensive der Blackhawks haben musst. Da ist der absolute Spieler, der da quasi deine Defensive formt, ist Duncan Keith, der einfach einen unverschämten Vertrag hat mit unter 6 Millionen pro Saison. Und bis zu einem gewissen Punkt war es Seabrook, aber der ist halt auch jetzt 32 und scheint, glaube ich, noch vor, scheint jetzt einfach auch, glaube ich, so eine Grenze erreicht zu haben, was bei ihm möglich ist. Und ich glaube, ihnen fehlt dann einfach so der Verteidiger, der danach kommt. Aber das ist, glaube ich, auch normal bei einem Team, was so lange so gut war. Aber was mich bei den Blackhawks ja immer wieder überrascht, ist, dass sie es ja trotzdem hinbekommen, irgendwie die Spieler, die vielleicht zu viel Geld bekommen, aber jetzt nicht die Top-Spieler, sondern so Richard Panik war so ein Fall jetzt, den kriegen sie dann trotzdem irgendwie getradet und bekommen Anthony Duclair dafür. Spieler, der jetzt auch nicht, wo jetzt auch nicht alle lachend gegen die Wand rennen, wenn sie den Namen Anthony Duclair hören, aber jemand, der schon gezeigt hat, dass das in der Liga bringen kann und für den Arizona vielleicht nicht das beste Team war jetzt für seine Entwicklung, aber der an der Seite von Patrick Kane vielleicht wieder 20 Tore schießen kann in der Saison. Ja. Was mich total verwundert hat, warum sie plötzlich wieder ihren Kader von 2012 im letzten Sommer zusammengestellt haben. Also warum sie Panarin abgegeben haben, nicht versucht haben, da diese Reihe zusammenzuhalten. Man hat dann gelesen, dass sie irgendwie Taves war wohl nicht so ganz zufrieden mit der Kaderzusammenstellung. Man wollte ihn da so ein bisschen befriedigen und hat dann halt da Brandon Saad wieder dazu geholt. Aber das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, aber auch da, wenn man es halt mal ganz grob runterbricht, Panarin und Kane haben halt in einer Reihe gescored, wie sie wollten. Als Saad noch da war mit Taves, dann haben sie halt 2 Cups gewonnen in der Zeit. Also das war ja so, sag ich jetzt mal, das Argument. Und ja, aber da hast du ja schon gesagt, vielleicht Mitspracherecht des Kapitäns bei so einem Trade. Und halt auch die, nach der nicht erfolgreichen Vorsaison musste ja auch ein bisschen was passieren. Und sowas kann, am Anfang hat es ja auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da hat der Saad den besseren Start. Jetzt zockt halt Panarin auf. Es ist schwierig. Es ist einfach schwierig. Und es sind dann im Endeffekt auch Kleinigkeiten, die entscheiden, war das jetzt ein sinnvoller Trade? Ist es eine sinnvolle Kaderzusammenstellung oder nicht? Manchmal ein Schuss. Darf man auch nicht vergessen. Insofern, ja. Drehen wir uns vielleicht ein bisschen im Kreis. Bisschen.
Soll ich noch was zu einem Trade sagen, der richtig scheiße gelaufen ist?
Ja.
wir sind bei den Edmonton Oilers. Das habe ich jetzt die letzten Tage gelesen. Und zwar hat ja Matthew Barzal von den New York Islanders hat ja ein 5-Punkte-Spiel gegen die New York Rangers gemacht.
Ja.
Und hat ja dann auch direkt nochmal 2 Punkte nachgelegt gegen die Montreal Canadiens. Ich glaube, 2 Punkte waren das. Und dann habe ich einen Artikel gelesen, How the Oilers gifted the Islanders with Hockey's best second line. Also wie die Oilers den Islanders die beste zweite Reihe der NHL quasi geschenkt haben.
Ja.
Und da geht es dann darum, dass die Oilers beim Draft 2015 Griffin Reinhardt von den Islanders haben wollten und haben dafür einen Erst- und einen Zweitrunden-Pick abgegeben. Und dieser Erstrunden-Pick wurde dann zu Matthew Barzal und der Zweitrunden-Pick hat Garth Snow, der Islanders General Manager, zu, jetzt muss ich den richtigen Vornamen, ach, Anthony Bouvier. Der wurde zu Anthony Bouvier. Und die beiden spielen ja jetzt zusammen in einer Reihe. Und Fetzi, wer ist der Dritte in dieser Reihe?
Wer ist der Dritte in dieser Reihe? Warte mal schnell.
Die Überschrift war, Eberle, wie die Eberle. Oilers.
John Eberle, natürlich, ja, ja. Oder?
John Eberle spielt in der Reihe.
Ja, klar. Ja.
Also, alles drei Spieler, die irgendwie mal für die Oilers gespielt haben, jetzt wirklich eine hervorragende Saison bei den Islanders spielen und eine wichtige Rolle da spielen. Und ich glaube, die Oilers, die ja so ein bisschen nach Scoring-Tiefe suchen, würden sich über keinen der drei Spieler beschweren, wenn er jetzt das andere blau-orange-weiße Trikot tragen würde. Fand ich sehr interessant. Musste ich hier noch irgendwie unterbringen.
Manchmal geht's schief. Manchmal geht's halt richtig schief.
Und Griffin Reinhardt hat halt wirklich gar nichts gerissen für die Oilers bisher, muss man vielleicht auch dazu sagen. Der Verteidiger, der zurückkam.
Ich habe eine geile Trivia-Frage.
Sag nicht, dass das die Trivia-Frage war.
Nee, vor 11 Minuten kam was auf Twitter. Muss ich dir außer Konkurrenz mal stellen, die Frage. Und dann machen wir richtig Trivia noch, oder?
Ja, von mir aus gerne.
Welcher Anthem-Singer geht nach dieser Saison in Rente? Nach 42 Jahren?
Der von den Boston Bruins oder was?
Ja, genau.
Oh, den finde ich ja verrückt, ne?
Rene Rankert, best fist bump ever. Wenn du jemand ein Eishockeyspiel zeigst von den Boston Bruins in den Playoffs und der singt die Hymne und der kannte den noch nicht, dann denkt er sich, was ist das für ein Irrer? Aber das ist einfach eine Legende.
Nach 42 Jahren. Ich muss was erzählen.
Ja. Dafür sind wir hier.
Es ist vielleicht ein bisschen zu privat, aber wer bis hierhin gehört hat, der hat es auch verdient. Jemand aus meiner Familie sieht diesem Rene Rankert sehr ähnlich und macht auch einen ähnlichen Fistbump und verhält sich auch manchmal so ein bisschen komisch und läuft auch so komisch. Und dann habe ich das meiner Frau gezeigt. Und sie hat sofort gesagt, ja, das ist doch der und der. Und wir haben uns so beeiert. Und seitdem ist das dann immer, wenn wir dann Spiele von den Bruins gucken, dann müssen wir mal lachen, wenn die Hymne kommt.
Ja. Also Rene Rankert nach 42
Jahren. Der macht das nicht mehr nach der Saison.
Nee.
Wow.
Aber es ist auch geil, Tears in Hockey habe ich jetzt gelesen. Und dann steht halt Hashtag Tears in Hockey, Hashtag Fistpump.
Aber meinst du, ist halt nicht unüblich in den Staaten, dass auch solche Leute irgendwie geehrt werden. Meinst du, der wird irgendwie, also ich weiß gar nicht, können die sogar einen Banner mit seinem Namen?
Könnte ich mir bei so jemandem vorstellen. Also ich meine, bei den Eisbären hängen ja auch seit letzter Saison, oder? War es diese Saison? Nee, letzte Saison.
Letzte
dann
Saison,
sogar von Betreuern, oder?
Ne?
Ja. Oder nee?
Ja.
Ja, genau.
Das war letzte Saison. Ja.
Also ich glaube, das kann jeder so machen, wie er.
Aber das waren ja aktive Spieler. Das sind ja, er ist ja
nee, aber der Anthem. Ich weiß die Namen nicht mehr, aber haben die Eisbären nicht vor der Saison nochmal, war das nicht ein Betreuer sogar oder irgendwie Equipment?
Ja, aber der hat auch gespielt gehabt.
Ah, okay, der hatte auch
voll. Der war auch Spieler, der Karrenbauer, glaube ich, meinst du?
Ja, genau. Ja.
Ja,
ja, aber ich glaube, das geht schon. Ich glaube, der.
Also einen Ring hat er ja bekommen. Für 2011.
Ja, schau, aber dann kannst du doch auch irgendwie, weiß ich nicht, ob, also Trikot wahrscheinlich dann nicht, aber irgendwie hat Banner, ja. 42 Jahre, hey, das ist ja ewig.
Ja, ist schon krass.
Ja.
Wahnsinn.
Okay, das war deine Trivia-Frage. Glückwunsch, du hast bestanden.
Juhu. War das wirklich meine Trivia-Frage?
Nee, jetzt kommt die richtige.
Okay, sind wir jetzt bei der Trivia?
Ja.
Willst du nichts mehr zur NHL sagen?
Heben wir uns auf für nächste Sendung?
Mal gucken, wann die ist, ob die noch diese Saison.
Willst du noch was sagen zu NHL?
Nee, ich glaube, dadurch, dass wir so viel zur DL und zum DB-Kader gesagt haben, würde das den Rahmen sprengen. Aber mir würde schon noch das ein oder andere einfallen.
Fällt dir immer was ein.
In der Tat. Gerade zur NHL.
Ja, also wenn, dann erzähl. Ich hätte jetzt schon hier meine Trivia-Frage.
Nee, dann lass uns zur Trivia kommen.
Okay. Die Art artet ja manchmal auch ein bisschen aus.
Deswegen.
Erfahrungsgemäß. Pass auf, ich habe auch so eine passende, sensationell. Also ich habe mir die vorher noch überlegt oder habe mir das rausgesucht. Und dann passt das sogar noch zu unserer Sendung. Sehr sensationell. Nennen wir zwei der fünf Top-Transition-Defensemen in der NHL, und das ist so definiert, die meisten Controlled Exits plus Entries. Also mit der Scheibe am Schläger oder kontrolliert mit einem Pass so wird ein Exit definiert, oder? Auch mit Pass. Mhm. Oder nur reinskaten und rausskaten. Auch Pass, nee, ist controlled, oder?
Pass geht genau. Auch.
Ja. Also Top Transition Defenseman. Wer hat insgesamt die meisten controlled Exits und Entries in der NHL aktuell? Zwei der besten fünf. Nenne mir die Namen. Kurze Mitrate, Pause für die Hörer. Tick-Tacki, Tick-Tacki, Tick-Tack, Tick-Tacki, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tacki. Nenne mir zwei der besten fünf Transition Defensemen, definiert aus Controlled Exits plus Controlled Entries.
Ich glaube, ich bin mir sicher, einer heißt Victor Hedman. Falsch?
Ja.
Wow. Ist das definiert auf wie viel Eiszeit die hatten? Oder?
Nee, insgesamt. Summe an.
Okay. Und Hedman ist nicht dabei.
Du hast noch zwei Tipps.
Okay.
Es ist echt schwer. Also, weiß ich nicht, ob ich da. Also, alle hätte ich nie im Leben zusammengebracht. Vielleicht einen. Also, zwei ist echt schwer. Aber
die Kategorie Victor Hedman, so die Top-Verteidiger der NHL, das ist schon so ungefähr das, wo es hingeht? Oder ist sind
also,
das eher.
Es ist
so
ein richtig großer Name dabei. Nur ein richtig großer Name. Also, jetzt, okay. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, eins hat mich echt überrascht. Aber der ist schon gefallen, sagen wir so. Das ist, deswegen passt jetzt noch besser zu unserer Diskussion. Und ja, zwei spielen bei einem Team, das dafür bekannt ist, dass es eben ja auf gute Puck-Moving Defensemen setzt.
Oh Gott. Hm. Ja, dann Duncan Keith wahrscheinlich. Weil der schon gefallen ist? Oder Subban? Auch falsch.
Es ist echt, ja, es ist echt eine brutal schwere Frage. Also ich
glaube, ich habe die auch falsch verstanden. Aber erzähl mal. Ich bin gespannt jetzt.
Also, Mike Kelly, NHL, der immer die so ein bisschen Advanced Stats veröffentlicht. Top Transition Defenseman Controlled Exits plus Controlled Entries. Nummer 1 Nick Leddy mit 420.
Okay.
Nummer 2 Drew Doughty. 394.
Ah.
Nummer 3 Seth Jones, 315. Nummer 4 Roman Josi, 310. Also Jones und Josi bei den Predators, das waren die beiden, die ich gemeint habe. Und Leddy, derjenige, der schon gefallen ist. Und Klingberg auf 5.
Aber Jones spielt nicht mehr bei den Predators.
Ah ja, stimmt. Stimmt. Ah. Sorry.
Aber Jones spielt auch eine wahnsinnig gute Saison.
Sorry, Ex-Predator, genau, hast recht.
Und das war nur für diese Saison oder war das jetzt?
Diese Saison.
Okay,
einfacher. Top Transition Forwards. Wieder 2 aus 5.
Aus dieser Saison?
Ja.
Nick Leddy war auf 1 bei den Verteidigern.
Ja.
John Tavares.
Das
gibt's doch nicht. Claude Giroux.
Aber ich glaube, du hast es jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Also wer denn Controlled Exit oder Controlled Entries, wer müsste denn sofort fallen eigentlich in der NHL?
Crosby?
Ja, aber der ist auch nicht dabei.
McDavid?
McDavid ist auf 1, genau. Und dann, also
McDavid ist aber auf 1, weil er die Scheibe immer selber raustragen muss, weil er keinen Support
ja,
hat.
Ja, genau, aber ich meine, das ist, kommt halt dazu, ja, also das ist ja natürlich, ja, muss, klar, ja. Stimmt, also McDavid auf 1, dann Johnny Goodrow auf 2.
Ja, selbes Beispiel wie bei
Kane ist halt
also
einfach.
Phasenweise.
Ist halt einfach, ja, weil er Kane ist.
da ist jetzt die Frage bei der Statistik, ne?
Ja.
Du kennst ja diesen typischen Patrick Kane-Spielzug, wo die Verteidiger quasi ein bisschen weiter auseinanderlaufen,
ja.
Platz in der Mitte schaffen. Kane kommt in die Zone gelaufen, kriegt dann da den Pass. Und nimmt sie dann mit Tempo mit und geht durch die neutrale Zone. Zählt das dann noch als Exit?
Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Ne, also das müsste.
Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Weil also, macht was da genau die Definition ist. 3-4 Mal.
Aber, genau, also Kane, Eichel und Basel ist noch dabei.
Und, oh, okay.
Und hast du die Szene gesehen, NHL GIFs, wo Matt Basel gegen die Canadiens in der Verlängerung sich die Scheiben einfach 2-3 Mal selber zupasst in der offensiven Zone? Einmal absichtlich, ja. Ich glaube beim zweiten Mal unabsichtlich und sie dann trotzdem noch in der Zone hält. Zweiter auf dem zweiten Platz hinter Patrick Kane in Offensive Zone Puck Possession.
Ist basal.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja, auch das Tor, was er gemacht hat gegen Price.
Ja.
Wo er über außen kommt und dann kurze Seite hoch.
Und da hat ja auch James Mertl heute geschrieben, wie zum Teufel ist der bis auf Nummer 16 praktisch durchgefallen.
Und die Antwort? Hast du die auch gelesen
gehabt? Ich habe nur gelesen, dass irgendwie dann
Weil ein Team hatte 11, 12 und 13 und hat ihn dreimal nicht genommen. Und das waren die Boston Bruins. Die hatten ja in dem Draft 3 Picks hintereinander.
Da war auch eine andere geile Antwort dabei. Da wurde dann irgendwie ein Spieler irgendwie, wie konnte der eigentlich an 10 gezogen werden? Und der Spieler selber hat dann geantwortet.
Hat 11 geschrieben. 11.
Oder 12, genau. Ja, okay. Echt brutal schwere Trivia heute für dich, aber ich meine, wenn es einer kann, dann du.
Ja, oder auch nicht, hat man ja jetzt.
Und ich freue mich echt, dass ich das mal nicht beantworten hast können. Also nicht aus Schadenfreude, sondern dass ich mal was gefunden habe.
Aber ich glaube, ich hatte schon mehr nicht beantworten können.
Ja.
Die ganzen, wenn du die ganzen DEL-Geschichtstrivia-Dinger raushaust, da bin ich dann auch.
Aber hättest, also Nick Lady hätte ich nie im Leben gedacht, dass der Nummer 1 ist an Transition, nee. D. Gut, man müsste halt nochmal, dann muss man natürlich, wenn es um absolute Zahlen geht, dann musst du irgendwie Eiszeit natürlich noch berücksichtigen. Und wie du bei McDavid gesagt hast, du musst immer aufs Team schauen. Da spielen natürlich noch andere Dinge eine Rolle.
Ja.
Also.
Aber spricht für die Islanders, ne? Laddie mit dabei und Basar mit dabei.
Ja, klar. Genau.
Spricht dann irgendwie für das System der Islanders. Ich habe die jetzt leider diese Saison auch, also gegen Montreal, das Spiel hatte ich gesehen. Da fand ich die schon sehr stark und sonst eigentlich fast nur Highlights.
Ja, aber schau, also ist ja auch, wenn du es vergleichst mit der Vorsaison, die ja wirklich, wo du dir schon gedacht hast, hey, der Tavares, der tut sich das nicht nochmal an, dann, nach dieser Saison.
Der ist brutal stark.
Ja, und jetzt halt wieder, wie schnell das gegangen ist bei den Islanders. Also schon auch beachtlich, finde ich. Die NHL. Jetzt
haben wir doch noch ein bisschen über die NHL geredet.
Ja. Ist ja immer
was sagst
so.
Du, noch eine Frage, New Jersey, schaffen sie Playoffs oder nicht? Metropolitan ist halt extrem eng, ne? Das sind nur ein paar Punkte zwischen Platz 1 in der Metropolitan Division und nicht mal Wildcard-Platz.
Ja.
Das ist halt auch brutal.
Also, wenn es halt da so eng ist, dann gehe ich in der Beziehung ja immer mit den gefestigteren Teams, sage ich jetzt mal, die halt irgendwie ja das schon kennen aus den letzten Jahren. Aber ja, andererseits, oder du gehst halt mit dem Lauf beziehungsweise mit der Frische von New Jersey. Ich kann es dir nicht sagen. Hast du die Tabelle gerade offen, genau?
Ja, ich habe die gerade offen. Also wir haben Washington mit 59 Punkten, New Jersey 54 Punkte, Columbus 53 Punkte. Das sind die Top 3, die momentan noch in den Playoffs wären.
Ja, ist eigentlich auch Wahnsinn. Dann, gestern hätten wir vor der Saison auch nicht gesagt, außer den Capitals.
Selbst bei den Capitals wäre ich skeptisch gewesen, was da im Sommer passiert ist. Sie haben ja auch viel verloren. So, dann hast du die Rangers mit 51 Punkten, Pittsburgh mit 51 Punkten, die Islanders mit 50 Punkten und dann Philly und Carolina jeweils 48 Punkte.
Ja.
Und die würde ich alle nicht abschreiben.
Nee, also das ist wirklich eng, ja.
Und das ist halt die Metropolitan, das sind die drei Teams, die jetzt in den, die ersten drei Teams, also Washington, New Jersey, Columbus, die sind ja gesetzt dann. Die beiden Wildcard-Plätze sind Metropolitan und dann die drei Teams, die quasi in der Hand sind, das sind auch jeweils die Metropolitan Division Teams. Also es ist Wahnsinn, finde ich.
Ist es.
Die Atlantic hingegen ist langweilig. Ja. Boston, Toronto ist erste Runde fix. Da passiert nichts mehr. Ja. Und Tampa wartet dann auf das, was aus der Metropolitan kommt und freut sich.
Ja, wobei fix, in 10 Spielen, sage ich jetzt mal, kann viel passieren. Es ist also das, also ich glaube, als fix sollte man jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison noch nichts betrachten.
Ja, aber das sind 9 Punkte von Detroit auf Toronto.
Ja, aber lass eine Mannschaft einen Positivlauf kriegen und einen Negativlauf, dann ist das in eineinhalb Wochen ist das schon wieder eingedampft.
Nee.
Es ist unwahrscheinlich, klar, aber es kann passieren.
Toronto hat seit dem 28. Dezember keinen Regulation-Sieg. Und ist immer noch auf Platz 3 in der Division.
Das ist halt der Punkt, dass du halt auch für Niederlagen einen Punkt kriegen kannst. Das macht halt Aufholjagden echt schwer.
Also, ja, weil sie dieses Zwei-Punkt-System haben.
Genau,
in Europa, das sind die 3 Punkte, ja. Das stimmt. Der Loser's Point.
Ja, stimmt. Aber also trotzdem. Ich bin immer vorsichtig, vor allem beim Eishockey, wo es halt einfach nochmal so viel mehr Spiele gibt.
Man kann schon
Rückstände aufholen. Und ich sag's echt, also wenn du alle paar Wochen nur die Tabellen aufmachst, dann denkst du, was ist eigentlich los? Also muss man irgendwie, schau dir mal eine Tabelle von Anfang Dezember an und schau dir an, welche Teams da Probleme hatten angeblich und bei welchen alles okay war. Da findest du in jeder Conference 2, 3, wo du dir denkst, puh, da läuft's jetzt aber komplett anders.
Außer bei Montreal, Ottawa und Buffalo.
Ja, aber es ist halt einfach, also so 82 Spiele, ist schon viel.
Ein gutes Beispiel ist Vancouver. Ja. Die hatten einen guten Saisonstart, dann kamen ein paar Verletzungen, einige Spieler, die dann ein bisschen nicht mehr ganz so gut gescored haben und jetzt sind sie auch wieder Vorletzter in der Conference. Hatten aber trotzdem bis dahin eigentlich eine gute Saison und das, was da passiert, ist, glaube ich, auch hilft, glaube ich, auch so ein bisschen wieder die Hoffnung in dieses Team zu bekommen. Aber die sind noch weit davon entfernt, wirklich richtig, richtig gut zu sein. Oder wieder richtig gut zu sein.
Hast du eine Trivia für mich?
Na klar. Ich habe auch was Aktuelles. Und zwar, wo habe ich den entsprechenden Tab? Da habe ich das. Und zwar gibt es momentan in der NHL nur 2 Spieler, die statistisch ein oder mehr Assists pro Spiel machen. Und ich wüsste gern von dir, wer diese beiden Spieler sind. Einer spielt in der Eastern Conference und einer spielt in der Western Conference.
Ein Assist pro Spiel. In der Eastern Conference Tavares? Verdammt. In der Western Conference. Boah, Assists. Ich habe irgendwie jetzt gerade.
Hast du an Punkten gedacht?
Ich habe jetzt eher die Scorerliste im Kopf, aber sind die auch vorne in der Scorerliste dann? Ein kleiner Tipp
vielleicht. Sekunde. Also der eine nicht.
Okay.
Der aus der Western Conference nicht.
Ei, Western Conference Assist pro Spiel.
Und der andere befindet sich in den Top 10 der Topscorer der NHL.
Okay. Weiß nicht, ist McDavid im Westen?
Die Oilers sind im Westen, ja.
Nein, ist es McDavid.
Ach so. McDavid hat 37 Assists in 46 Spielen.
Okay, fuck. Nee, dann weiß ich nicht.
Aus der Western Conference ist es Ryan Getzlaff.
Ah, da hätte ich das, wäre mal eigentlich, verdammt.
Der hat 21 Assists in, der hat erst 21 Spiele diese Saison gemacht. Okay, der war ja deswegen, am Anfang
weil er halt so, genau.
Aber 21 Assists in 21 Spielen, dazu noch 4 Tore, 25 Punkte. Und komm, einen gebe ich dir noch für die Eastern Conference. Tavares ist es nicht.
Eastern Conference.
Eigentlich hätte ich habe dir voll den blöden Tipp eigentlich gegeben, fällt mir gerade auf.
Wieso?
Du müsstest ja nur auf die Topscorer-Liste gehen.
Ja, aber jetzt bin ich komplett durcheinander.
Okay. Wieso?
Nee, weil ich jetzt auch die Topscorer nicht mehr so wirklich im Kopf habe.
Achso.
ich weiß nicht. Weiß nicht.
Jakub Voracek
von
den Philadelphia Flyers.
Ich bin überhaupt nicht drauf gekommen.
45 Assists in 24 Spielen.
Echt raffinierte Frage.
Ja.
Weil es eigentlich.
8 Tore noch.
Also, ja, hatte ich jetzt so beides nicht auf dem Zettel.
Und Voracek ja einer, der lange Zeit immer als eher als der Scorer angesehen wurde und sich mehr und mehr als eher als Vorlagengeber herauskristallisiert.
Ist bei Getzlaff genauso.
Ja.
Ganz und genau. Dann,
interessant, auf Platz 3 in dieser Liste mit 0,91 Assists pro Spiel, Claude Giroux. Mhm. Also zwei Flyers in dieser Liste unter den Top 3. Und beide spielen in der Regel in einer Reihe zusammen.
War schwach jetzt von uns heute die Trivia, oder? Nee, schwach war es nicht, aber also von mir war es schwach, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Also Getzlaff habe ich kurz gezuckt, aber dann habe ich dann, glaube ich, das pro Spiel einfach wieder durcheinander gebracht. Weil ich irgendwie so auf der Scorerliste halt war und da Getzlaff halt nicht vorne ist. Aber Voracek hätte ich jetzt echt vielleicht nicht drauf gekommen.
Nee, Voracek hätte ich auch nicht. Ich hätte dann auch wahrscheinlich eher Richtung Stamkos oder Kucherov oder sowas.
Genau, ja.
Komm, einen habe ich noch. Bei wie vielen Powerplay-Toren war Sidney Crosby in dieser Saison auf dem Eis?
Bei wie vielen auf dem Eis?
Okay, ja.
Ist die fies, oder?
Ich finde es lustig, auf Platz 2 ist ein Torwart. Platz 4 ist dann auch ein Torwart, also Platz 2 teilen sich zwei Spieler.
Crosby war aber mehr Powerplay-Toren auf dem Eis für die Mannschaft als ein Torwart.
Ja.
Das ist ja auch krass.
Ja.
Äh, 20?
Nee, mit 20 wäre er nicht mal in den Top 10.
Was?
Ja.
Also auf, ja, okay. Also nicht beteiligt, sondern auf dem Eis.
Er stand auf dem Eis, während ein Powerplay-Tor gefallen ist, ja.
Okay. Aber über 30 sind es nicht, oder 28?
Pack noch 10 drauf, dann hast du.
Was? 38 Powerplays? Bei 38 Powerplays an?
Ja.
Okay. Ja.
Und Connor Hellebuck von den Winnipeg Jets ist auf Platz 2 zusammen mit Phil Kessel jeweils 37. Und Hornqvist, Vasilevsky sind auf Platz 4 mit 33.
Wow.
Das ist schon Wahnsinn. Und direkt daneben sehe ich schon die Trivia fürs nächste Mal. Das finde ich auch lustig.
Sehr gut. Ja, schön. Schön, dass es mal wieder geklappt hat.
Ja.
Wie bist du unterwegs am Wochenende?
Die Eisbären spielen ja beide Male auswärts.
Mhm.
Das werde ich dann schön von zu Hause beobachten. Ich habe noch ein bisschen was von der regulären Arbeit aus zu tun.
Telekom Sport schaust du wahrscheinlich dann, oder? Wo sieht man alle Spiele? Telekom Sport, oder?
Musst du das jetzt immer sagen?
Nein.
Nein, aber ja, na klar.
Du erkennst, erkennst du nicht die Ironie in meiner Aussage?
Doch, doch.
Ja, gut.
Ja, und dann schaue ich mal so ein bisschen noch, so ein bisschen NHL. Und ja, selber kann ich ja, hatte ich das vorhin hier live gesagt oder war das im Vorgespräch?
Was denn?
Dass ich Sonntag nicht spielen
kann. Hast du gesagt?
Das habe ich live gesagt.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Nee, deswegen werde ich selber nicht aufs Eis kommen, aber halt so ein bisschen Eisbären schauen, ein bisschen NHL schauen.
Gut. Heißt, dann auch twittern unter @speedbulette oder über die @eisbärennerds, bloggen auf www.hauptstadteishockey.com.
Genau.
Das sind so aktuell deine Plattformen. Und außerdem bist du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
Nee, die bessere Hälfte der Hockey Buddies heißt ja Christoph Fetzer, @fetzi6 auf Twitter, zu hören bei The Zone. Machst du Football am Wochenende?
Nee.
Ah, wieder nicht?
Nee.
Wollen wir was zu dem...
Nee,
hast
Football.
Du das Saints-Vikings-Spiel gesehen?
Nur am nächsten Tag ungefähr 1000 Mal auf Twitter, der letzten Touchdown.
Aber live hast du es nicht gesehen?
Nee.
Ich hab's live gesehen.
Ja. Glückwunsch.
Ich bin blöderweise so doof auf der Couch eingeschlafen, werd wach, dann lief das Spiel halt noch und dann, das war unglaublich. Und ich hab so leichte Sympathien für die Saints, das war echt, für mich war es schwierig. Ja. Außerdem kann man dich hören bei Telekom Sport, dann beim Podcast von Telekom Sport, den Eismeistern, zusammen mit Patrick Ehlich, ne? Schreibst du eigentlich auch noch für Telekom Sport für die DEL?
Nee, es gibt ja keine Seite mehr praktisch. Es gibt ja keine Plattform mehr.
Ja, schade. Ja. Das hat er mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
Danke.
Ja, du hattest so eine coole Idee, die Giftgedanken. Das wäre was gewesen.
Ja. Giftdanken.
Giftdanken,
ja. Ja, genau. Also, ich habe echt zu viele Ideen noch momentan. Also, wenn wieder ein bisschen mehr Zeit da ist, dann glaube ich, mache ich auch, also so auf Twitter oder irgendwie so Blog oder so, glaube ich schon auch wieder mehr über Eishockey. Aber, also ich habe jetzt zum Beispiel auch in letzter Zeit wenig NHL gesehen, hast jetzt vielleicht auch gemerkt, dass ich da so in Straucheln gekommen bin. Bei der konkreten Frage. Also alles immer so ein bisschen übergeordnet. Ja, aber tja, wird ja wieder kommen. Schauen wir mal.
Du kommentierst doch auch ab und zu NHL, oder?
Ja, aber jetzt auch in letzter Zeit
auch echt weniger geworden.
Wenig. Und jetzt im Januar auch gar nicht. All-Star Game dann Ende Januar ist wieder auf Sport 1.
Ja, gut.
Aber das ist ja kein, also das ist ja kein NHL-Hockey in dem Sinn. Und ist das überhaupt Hockey? Und deswegen, genau. So eine Art Hockey ist das, ja, genau. Ja, gut. Dann haben wir es, oder, für heute?
Ich denke.
Erster Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig auch mal rutschen und nicht vergessen, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Ding, 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 ding. Yeah.
Vorcheck, der Sportpodcast.